Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Monaco ist vorüber und eine der großen Fragen war natürlich im Vorhinein, kann Charles Leclerc den Fluch bei seinem Heimrennen brechen? Und diese Frage ist in der Tat gar nicht so leicht zu beantworten, denn er ist zwar zum ersten Mal in seiner Karriere im Fürstentum ins Ziel gekommen, war aber trotzdem der große Verlierer. An einem verregneten Rennsonntag, an dem am Ende etwas überraschend Sergio Perez triumphieren konnte vor Carlos Sainz und Max Verstappen. Über das Rennen wollen wir natürlich reden, haben aber auch noch ein paar andere spannende Themen auf dem Zettel, unter anderem auch die am Dienstag frisch verkündete Vertragsverlängerung von Sergio Perez bei Red Bull Racing. Ich bin Sophie Affeld und wie üblich an meiner Seite ist Kevin Scheuren. Hi Kevin.
Hallo.
Und auch heute bekommen wir wieder tatkräftige Unterstützung vom Chefredakteur des Motorsport Network Germany. Hallo auch an Christian Nimmervoll.
Ein schönes Hallo in die Runde. Hi.
Wir sind aber heute nicht nur zu dritt unterwegs, sondern haben noch einen weiteren Gast, über den ich mich persönlich sehr freue. Wer die Junior-Serien auf Sky regelmäßig verfolgt oder vielleicht auch im Fernsehen am Sonntag das Indy 500 gesehen hat, der wird seine Stimme kennen. Sky-Kommentator Olivier Svartjes ist da. Hi, Olli.
Hi. Ich freue mich, mit dabei zu sein.
Ja, für dich war ja das Wochenende wirklich pickepacke voll. Die Formel 2 ist gefahren im Rahmenprogramm der Formel 1 und das Indy 500, ich habe es gerade angesprochen, war ebenfalls am Sonntag auf dem Programm. Darüber wollen wir nachher auch noch mal kurz sprechen. Da freue ich mich sehr auf deine Eindrücke. Aber das Monaco-Wochenende hat natürlich auch ein bisschen was hergegeben an Geschichten, wie wir erwarten. Und eine Geschichte war eigentlich auch schon der Grand Prix an sich, muss man sagen. Kevin, Christian und ich hatten auch schon letzte Woche in der Vorschau so ein bisschen über den Wert des Monaco-Grand Prix gesprochen. In dieser Zeit, in der sich die Formel 1 ja auch so ein bisschen von Traditionen wegbewegt. Und Olli, da würde mich deine Meinung in der Tat auch nochmal interessieren. Jetzt, wo wir ein weiteres Rennen dort gesehen haben, glaubst du, dass dieses Wochenende jetzt Werbung dafür war, dass man den Monaco Grand Prix auch jetzt langfristiger noch weiter im Kalender behält?
Also wer das ganze Wochenende verfolgt hat, auch die freien Trainings schon, wo es ja immer wieder Bildausfälle gegeben hat und so weiter und so fort, dann dieses Startprozedere, die Leute mussten lange warten. Da hat man jetzt natürlich für den Zuschauer nicht das allerbeste Bild abgegeben, aber trotzdem, der Monaco Grand Prix, die Formel 1 ohne Monaco, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und natürlich sehen wir gerne Überholmanöver und die sind nahezu unmöglich im Fürstentum. Aber trotzdem, dieser Glamour, diese Rennstrecke, mir geht es persönlich jedes Mal so. Ich freue mich auf jedes Rennwochenende. Aber wenn die Woche beginnt, an dem der große Preis von Monaco ausgefahren wird, da kribbelt es bei mir wirklich Montag schon. Ich freue mich drauf, dass es für die Formel-1-Fans ja dieses Jahr freitags erst losgegangen ist. Ganz neu für mich trotzdem schon donnerstags mit der Formel 2. Ich liebe diesen Grand Prix und es gibt vielleicht den einen oder anderen Part, wo man vielleicht Anpassungen durchführen muss, dass man das Ganze optimiert. Aber ohne Monaco geht die Formel 1 nicht.
Ja, dann musst du vielleicht ja trotzdem noch ein bisschen zittern, weil aktuell gibt es ja zwischen der Formel 1 und Monaco noch keinen Vertrag für 2023 und darüber hinaus. Christian, wie schätzt du da so die Chancen ein auf eine Vertragsverlängerung? Olli jetzt gerade auch schon ein bisschen angedeutet, es gibt ja doch immer wieder Kritik, auch aufgrund der geringen Antrittsgebühren und der eigenen Sponsoren, die man da ja gerne hat, aber auch beispielsweise, weil eben die lokale TV-Regie jetzt nicht immer glänzt, was auch an diesem Wochenende wieder der Fall war.
Also ich denke schon, dass man eine Lösung finden wird, denn die Formel 1, sie braucht Monaco, Monaco braucht die Formel 1. Diese Bindung aneinander ist vielleicht nicht mehr ganz so eng wie früher. Zu Bernie Ecclestone-Zeiten, da hat man ja gesagt, ohne Monaco und ohne Ferrari ist die Formel 1 nix. Das würde ich heute so vielleicht nicht mehr unterschreiben. Aber trotzdem, glaube ich, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass der Mehrwert von Monaco trotzdem die Chefs der Formel 1 dazu bringen wird, dass man eine Lösung findet. Das sind jetzt auch keine unüberwindbaren Hürden, wie ich glaube, ein Thema, Das ja auch eins ist eben zum Beispiel die TV-Regie. Da gibt es übrigens einen ganz interessanten Punkt, der mir gar nicht so klar war, den mir Olli gestern dein Kollege Sascha Roos erklärt hat, warum diese lokale TV-Regie in Monaco überhaupt so ein Thema ist. Also ich gehe schon davon aus, dass man sich da einigen wird. Klar ist, Monaco kann nicht mehr nichts zahlen. Das tun sie auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Die werden wahrscheinlich ein bisschen mehr zahlen müssen. Man wird irgendwie, denke ich, die TV-Regie auch in die internationale Formelregie übertragen müssen, so wie das bei allen anderen Rennen der Fall ist. Also Monaco wird das eine oder andere Privileg, glaube ich, streichen müssen. Aber ich bin mir sicher, dass man eine Lösung findet. Denn der Wert, den Monaco für die Formel 1 generiert und umgekehrt auch, das ist ja nicht eine Einbahnstraße, der Wert, den die Formel 1 für Monaco generiert, mit ganz vielen Menschen, die da ins Fürstentum kommen, mit Werbung für das Fürstentum. Ich glaube, dass beide Seiten voneinander profitieren. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass man da eine Lösung finden wird.
Es musste ja nicht nur die TV-Regie auch wieder mal Kritik einstecken, Kevin, an diesem Wochenende, sondern auch die Rennleitung und die FIA, in dem Fall jetzt Eduardo Freitas und sein Team. Einerseits wegen des sehr lang verzögerten Rennstarts, andererseits aber auch wegen nicht gegebenen Strafen oder zu viele oder zu wenig geschwenkten roten Flaggen. Wie hast du die Entscheidung der Rennleitung so gesehen an diesem Wochenende?
Also für diese Startgeschichte können sie ja nichts. Also wenn es einen Stromausfall gibt und wenn Wasser auf Technik trifft und man kann nicht mehr gewährleisten, dass die Startampel vernünftig funktioniert, dann finde ich es nur vernünftig, dass man da andere Wege findet und das geht ja auch. Ich glaube auch, dass es nicht verkehrt war, das Rennen ein bisschen später starten zu lassen, weil viele von euch haben sich ja an Spa zurückerinnert letztes Jahr. Sophie, du warst ja auch vor Ort. Da hatten sie schon wieder Angst, dass man wieder nur nass dann wegfährt und nichts passiert. Im Gegenteil, also ich glaube, man wollte halt versuchen, das so zu gestalten, dass man dann ein volles Rennen fahren kann. Das fand ich eine sehr vernünftige Entscheidung. Ich glaube auch, dass es nach Mix-Rotphase keinen stehenden Start hätte geben können, weil nicht beide Linien einfach gleich trocken waren. Das wäre nicht sportlich gewesen und da achten sie ja auch drauf. Also über die Strafen kann man natürlich diskutieren. Und auch über die Anzeige der Ermittlungen zum Beispiel, das wurde ja nicht gemacht. Also ich habe bis heute kein Zeichen bei Ocon und bei Hamilton gesehen für das, wofür Ocon dann bestraft worden ist. Also da lief einfach einiges schief. Schieben wir es einfach mal aufs Wetter und darauf, dass es einfach durch Wasser so ein paar technische Sachen nicht funktioniert haben. Aber das ist ja nur menschlich. Also deswegen kann ich denen da auch keinen Vorwurf machen. Das ist in der perfekten Welt der Formel 1 gibt es eben das Wetter und das Wetter kann dafür sorgen, dass es unperfekt wird und ja, von daher grundsätzlich eigentlich Verständnis für die Rennleitung an diesem Wochenende.
Ja, weil sich übrigens gefragt hat, warum nicht alle 78 bzw. 77 Runden am Ende gefahren wurden, sondern das Rennen um 18 Uhr, Punkt 18 Uhr, muss man sagen, beendet wurde. Das hat damit zu tun, dass das Rennen maximal 3 Stunden nach dem geplanten Rennstart, also in diesem Fall 15 Uhr, beendet sein musste. Im letzten Jahr waren das noch 4 Stunden. Da gab es also eine Änderung in diesem Jahr. Und auch aufgrund dieses eben verzögerten Starts wurden dann eben nur 64 Runden gefahren in diesem Jahr. Und nach diesen 64 Runden war dann eben Sergio Perez der glückliche Sieger am Sonntag. Es war der 3. Karrieresieg für ihn und der 2. mit Red Bull nach Baku im vergangenen Jahr. Und scheinbar war er da so im Rausch nach diesem Monaco-Sieg, dass er sich dann nach dem Rennen eingefangen von den TV-Kameras auch gleich mal ein bisschen verquatscht hat. Da hat er nämlich zu Christian Horner gesagt, ja, ich habe wahrscheinlich zu früh unterschrieben. Und gemeint war natürlich der Vertrag. Und heute Mittag, wir nehmen am Dienstag auf, kam dann eben auch die offizielle Bestätigung. Sergio Perez bleibt an Bord bei Red Bull Racing bis 2024, Christian. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, wollte man mit der Entscheidung ja eigentlich bis zur Sommerpause warten. Hat es dich überrascht, dass das jetzt doch schon so früh nach 7 Rennen verkündet wurde?
Mich überrascht es tatsächlich ein bisschen, nicht jetzt im Sinne von sportlicher Leistung von Sergio Perez, denn da muss man ganz klar sagen, die ist dieses Jahr so, dass man sagen kann, er kommt mit dieser Generation Fahrzeuge und die wird uns ja ein Weilchen bleiben. Offensichtlich sehr, sehr gut zurecht, ist deutlich näher dran als Max Verstappen in der Vergangenheit, ist auch, haben wir zuletzt in Barcelona gesehen, ein absoluter Teamplayer, also die könnten sich es nicht besser wünschen bei Red Bull. Überrascht hat es mich allerdings deswegen, weil man Pierre Gasly jetzt relativ früh signalisiert, dass es den Aufstieg zu Red Bull nicht geben wird im nächsten Jahr. Da hätte ich tatsächlich gedacht, dass man ein bisschen länger zuwartet. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt der nächste Zug von Pierre Gasly ist. Der hat ja noch bis Ende 2023 Vertrag mit Red Bull. Warum sage ich mit Red Bull und nicht mit AlphaTauri? Denn alle Red Bull-Kaderfahrer haben immer Red Bull-Verträge und nicht an eins der beiden Teams gebunden. Das heißt, das Team mit Dr. Marco und Christian Horner kann die Fahrer theoretisch beliebig herumschieben, so wie sie das möchten. Das überrascht mich also ein bisschen, dass man sich nicht länger anschaut, wie sich Pierre Gasly macht. Aber ich vermute, die Kombination, dass einerseits Sergio Perez hervorragend performt bisher, auf der anderen Seite Pierre Gasly wahrscheinlich auch ein bisschen bedingt durch das Auto dieses Jahr, aber nicht mehr ganz diesen Schwung hat, wie er ihn letztes Jahr hatte, dass man sich da einfach sehr frühzeitig festlegt und auch gleich, das ist, finde ich, ungewöhnlich für Red Bull-Verhältnisse, gleich einen Zweijahresvertrag macht. Auch das finde ich interessant, denn das heißt, wenn Pierre Gasly 2023 theoretisch weg kann, hat man ihn nicht für 2024 für Red Bull auf dem Zettel, weil da eben Sergio Perez jetzt erstmal eingeloggt ist. Man könnte es vielleicht so interpretieren, dass man sagt, okay, Pierre Gasly, das wird vielleicht ein Reisender sein, Ende 2023 spätestens, wenn sein Red Bull-Vertrag ausgelaufen ist. Aber wenn ich was gelernt habe in den gut 20 Jahren, die ich Formel-1-Berichterstattung mache, ist, dass man sich mit Prognosen und Vorhersagen auf dem Transfermarkt, selbst wenn Verträge irgendwie gestrickt sind, sehr zurückhalten sollte, weil es dann doch anders kommt, als man denkt.
Ja, aber du sprichst ja schon was Gutes an, Christian. Also Konstanz in der Fahrerpaarung klingt für Red Bull natürlich erstmal super, gerade nach den vergangenen Jahren. Gleichzeitig, Olli, wird dadurch ja aber auch dieses System mit der Red Bull Nachwuchsschmiede und auch mit AlphaTauri als Junior-Team mit ja eigentlich Aufstiegsmöglichkeiten für deren Fahrer erstmal ganz schön durcheinander gewirbelt, weil Christian hat es gerade schon gesagt, bis 2025 ist da die Tür erstmal zu bei Red Bull und für die Red Bull Junioren, auch für Yuki Tsunoda ja auch übrigens und nicht nur für Pierre Gasly, ist das natürlich erstmal eine schmerzhafte Nachricht gewesen heute.
Absolut. Ich kann diese Entscheidung von Red Bull auf der einen Seite verstehen, weil dieses Gesamtpaket, das Sergio Perez mitbringt, die Konstanz, was Christian auch angesprochen hat, er ist ein absoluter Teamplayer. Wer Monaco gewinnt, der ist ein guter Rennfahrer. Und wie wertvoll er ist, das haben sie in Abu Dhabi letztes Jahr gesehen, The Animal. Deshalb kann ich es auf der einen Seite verstehen, dass sie einen super Fahrer haben, den sie halten wollen. Und sie wissen einfach, sie haben einen brutal starken Fahrer, der aber am Ende immer dann doch für Max Verstappen fahren wird, der die Nummer eins ist. Gleichzeitig ist es natürlich bitter, ob es jetzt ein Yuki Tsunoda ist, ob es ein Pierre Gasly ist. Da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es dann für ihn, es wird bei McLaren ja viel diskutiert, über die Leistung von Daniel Ricciardo, dass es ihn da in die Richtung möglicherweise ziehen könnte. Es ist ein sehr interessanter Mann, aber auch in der Formel 2, da haben wir Namen wie Liam Lawson, wir haben Juri Vips, Red Bull Junioren, Jack Crawford in der Formel 3, also da kommen auch ein paar Talente hoch, für die es dann wahnsinnig schwierig ist, diesen Weg zu gehen. Natürlich haben sie immer die Möglichkeit, diese jungen Talente bei AlphaTauri dann in die Formel 1 zu hieven, aber trotzdem ist die Tür bei Red Bull jetzt erstmal bis einschließlich 24 zu. War für mich damals ohnehin schon überraschend, dass man sich mit Sergio Perez für jemanden entschieden hat, neben Max Verstappen, der gar nichts mit der Red Bull Nachwuchsakademie zu tun hat. Ganz im Gegenteil, der war ja ganz früher sogar mal ein Ferrari Junior. Aber ja, sie haben die Entscheidung jetzt getroffen und am Ende, das ist das, was auch Christian gesagt hat, die haben dann keine AlphaTauri-Verträge, sondern es geht am Ende um Red Bull und man möchte die bestmögliche Fahrerpaarung haben. Und wenn man die, und da brauchen wir nicht diskutieren, Max Verstappen, eines der begnadetsten Talente überhaupt und mehr als nur Talent, das hat er bewiesen, der gepaart mit Sergio Perez ist momentan eine super Kombination und dann ist es halt schwierig für die Nachwuchsfahrer da aufzurücken.
Ja, und dieses Talent hat Sergio Perez eben auch an diesem Wochenende Monaco ja wieder gezeigt, an dem er ja insgesamt wirklich der schnellere Red Bull-Fahrer war und so gesehen dann auch ja zu Recht in dem Pool der Red Bull Energy Station dann nach dem Rennen springen durfte. Auch wenn dieser Erfolg natürlich mitbedingt war durch das Wetter und auch die Fehler von Ferrari. Da kommen wir natürlich nicht drum rum, da gleich auch nochmal drüber zu sprechen, wenn wir dann konkreter auf das Renngeschehen blicken. Nach einer ersten kurzen Pause allerdings hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Oh. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin in der Rennanalyse zum großen Preis von Monaco. Bevor wir aber wirklich zum Geschehen dann komplett auf der Strecke kommen, Christian, noch einen kleinen Nachtrag. Wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen, über die TV-Regie. Er hat dann auch schon kurz erwähnt, dass er da mit dem Kollegen Sascha Roos auch mal kurz gesprochen hat und wollte dann die Infos doch noch mal kurz teilen. Christian, schieß los.
Genau, also mir war tatsächlich nämlich nicht klar, warum dieses Thema Monaco möchte die TV-Regie selbst machen, eigentlich so ein doch stark diskutiertes ist, offensichtlich in den Verhandlungen zwischen Monaco und der Formel 1. Und da hat mir der Sascha Roos was erklärt, was mir in der Form gar nicht bewusst war. Denn was wir schon wussten, Monaco hat ja auch als einziger Grand Prix das Sonderrecht oder das Privileg, dass sie auch teilweise Bandenwerbung selbst vermarkten dürfen. Ja, da gab es auch am Wochenende wieder Diskussionen drüber, weil Monaco hat eine lange Zusammenarbeit mit dem Uhrenhersteller TAG Heuer. Die Formel 1 hat eine Kooperation mit Rolex. Ja, das sind so Dinge, die spießen sich. Das heißt, das ist eine von diesen Hürden, die es zu überwinden gilt. Und die TV-Regie kommt jetzt da ins Spiel, weil Monaco natürlich bei diesen eigenen Sponsoren die Kontrolle offensichtlich darüber haben möchte, wie man die dann auch in der TV-Regie, wie man die dann auch in Szene setzt. Da gibt es ja Vereinbarungen mit Sponsoren, keine Ahnung, Rolex hat, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber denen wird zugestanden, sie müssen so und so viele Sekunden sichtbar sein. Ja, zum Beispiel, wenn dann irgendwo ein Unfall passiert oder irgendeine Szene passiert und dann wird man länger noch auf eine Stelle hingehalten, dann hat das häufig auch damit zu tun, dass man die für einen Sponsor garantierten TV-Sekunden irgendwie noch zusammenbringen muss. Und da hat Monaco natürlich die Kontrolle, die Dinge in Szene zu setzen und zu zeigen, dem internationalen TV-Publikum, wenn man das selbst macht. Und deswegen ist dieses Thema TV-Regie Monaco versus international durch die Form machen lassen, deswegen ist das eben ein Diskussionspunkt auch. Fand ich ganz interessant und wie gesagt, ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Deswegen vielen Dank für diese Info und dafür, dass es mir erklärt hat, dem Sascha Roos, dem Kollegen von dir, Olli.
Ja, danke dir auch nochmal fürs Nachtragen dann. Fand ich auch nochmal ganz interessant, weil habe ich in der Tat auch noch nie gehört. Ist doch immer super, wenn wir noch ein paar Insider-Infos hier bekommen. Genau, wir haben eben am ersten Take schon angefangen, so ein bisschen die Leistung von Sergio Perez am Sonntag zu loben und kommen damit wieder zurück zum sportlichen Kevin. Aber hinter so einem Erfolg steckt natürlich auch immer eine Teamleistung, ist ja klar. Und gerade was die Strategie angeht, hat man an diesem Wochenende bei Red Bull da wirklich einen guten Job gemacht, muss man sagen.
Ja, namentlich Hanna Schmitz, das Strategiegenie bei Red Bull, hat da alles richtig gemacht und die Situation richtig gelesen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das schon vorher feststand oder ob sie das während des Rennens nochmal neu austariert hat, aber es war, und ich finde, sehr interessant, dass es halt das erste Wochenende war, in dem Sergio Perez Max Verstappen meiner Meinung nach von Minute 1 bis Minute 0, also am Ende des Rennens, im Griff hatte. Und man hat da wirklich mit dem Undercut alles richtig gemacht, ihn in Runde 17 reinzuholen und hat dann auf den Intermediate-Reifen eine extrem gute Zeit hingelegt und dann am Ende dadurch das Rennen gewonnen. Und es ist natürlich umso bitterer, dass es bei Ferrari genau in die andere Richtung ging. Bei Red Bull, wie gesagt, es ist einfach eine herausragende Strategie gewesen, trotz etwas schwächerer Boxenstops als sonst. Also da war man, glaube ich, nicht so zufrieden mit der reinen Standzeit der Autos, aber hat sich ausgezahlt. Also muss man wirklich sagen, Chapeau Hanna Schmitz, da hat sie die Situation vollkommen richtig eingeschätzt, gelesen und umgesetzt.
Ich meine auch, dass Sergio Perez jetzt alle Rennen, die er beendet hat, immer in den Top 4 gelandet ist. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich habe es jetzt gerade so in Erinnerung. Und angesichts dieser guten Ergebnisse sollte man eigentlich mit Blick auf die WM-Wertung nicht so überrascht sein. Und trotzdem ist man es irgendwie, wenn man sieht, dass er jetzt nur noch 15 Punkte hinter Max Verstappen liegt und damit rein theoretisch mittendrin im WM-Kampf ist, Olli. Praktisch gesehen dürfte Max Verstappen sich da jetzt aber keine Sorgen machen, was die Rollenverteilung im Team angeht, oder?
Nee, ich glaube gar nicht. Deshalb, der war ja auch relativ gut gelaunt nach diesem Rennen. Und ein Max Verstappen, der nicht gewinnt, nur auf 3 ist, wenn der gut gelaunt ist, dann hat das seinen Grund. Und er weiß eben, dass man da an dem Wochenende im Endeffekt dafür, dass es für ihn persönlich nicht so gut gelaufen ist, das Optimum rausgeholt hat. Er war vor Charles Leclerc, hat also da nochmal Punkte gut gemacht. Und natürlich weiß er, dass Sergio Perez, du hast es gesagt, der war nie schlechter als Platz 4. Der ist im ersten Rennen in Bahrain ausgefallen und danach dreimal Zweiter gewesen. Jetzt der Sieg in Monaco, der ist zwar wahnsinnig konstant, aber er wird eben auch wissen, dass er ihm am Ende nicht gefährlich wird. Es zeigt aber eben auch, Warum ist er so nah dran? Weil es eben den Ausfall gegeben hat bei Leclerc einmal, zweimal ohne Punkte Max Verstappen. Und ja, deshalb, der ist da vorne mit dabei. Und ich sag mal, für Red Bull ist das eine optimale Situation. Ich habe gestern auch mit Norbert Haug darüber gesprochen, der gesagt hat, das nimmt man als Team natürlich sehr, sehr gerne an, wenn man weiß, dass man da zwei Fahrer hat, die dann da theoretisch um die WM mitfahren. Und am Ende, glaube ich, wissen wir alle, wenn es hart auf hart kommt, dann muss Sergio Perez Max Verstappen dienen. Das hat er in der Vergangenheit getan und das wird er auch bis 2024 tun.
Ja, das ist gerade schon angesprochen. Max Verstappen war echt relativ relaxed nach dem Rennen. Konnte aber ich auch sein, er hat sein Hauptziel erreicht. Konnte die WM-Führung ausbauen vor Charles Leclerc durch eben diesen dritten Platz. Wobei ja allerdings zunächst gar nicht klar war, ob Red Bull diese zwei Podestplätze überhaupt behalten darf. Und das bringt uns dann auch zu Ferrari, denn die haben ja nach dem Rennen noch Protest eingelegt, weil Sergio Perez und Max Verstappen bei der Boxenausfahrt regelwidrig über die gelbe Linie gefahren sein sollen. Der Protest wurde dann relativ schnell abgelehnt. Es gab dann noch ein bisschen Verwirrung, weil sich die Event Notes und der International Sporting Code widersprochen haben. Am Ende wurde aber alles als regelkonform empfunden, zum Leidwesen vom Ferrari, muss man sagen. Die genaue Erklärung könnt ihr euch natürlich auch noch mal durchlesen, unter anderem auf Formel1.de natürlich, wenn ihr dann noch ein paar mehr Details zum Regelwerk auch haben wollt. Christian, kannst du nachvollziehen, so generell, dass man seitens Ferrari dann nochmal versucht hat, das Ergebnis auf diesem Wege dann am grünen Tisch doch noch irgendwie zu retten, weil von der Konkurrenz und ich glaube auch von vielen Leuten auf Social Media etc. wurde das dann doch eher als unsportlich interpretiert?
Ja, da würde ich Ferrari in dem Fall in Schutz nehmen, denn Mattia Binotto hat uns am Sonntagabend noch erklärt, dass es Ferrari vor allem um eine Klarstellung ging. Und tatsächlich, wenn man sich die Urteilsbegründung dann genauer durchliest, merkt man, dass wir auch da wieder auf einen Fehler oder auf eine Ungenauigkeit, Schlampigkeit seitens der FIA gestoßen sind. Warum? Dieses Überqueren des Rades, da gibt es ja die Diskussion, muss das Rad die Linie nur berühren oder muss es drüber sein? Und da hat man sich Ende vergangenen Jahres hat man das internationale Sportgesetzbuch der FIA. Das ist ganz wichtig, das steht also nicht im sportlichen Reglement der Formel 1 oder im technischen Reglement der Formel 1, sondern im internationalen Sportgesetzbuch der FIA, das auch für andere Rennserien als die Formel 1 gültig ist. Und da ist dieses Thema zum Beispiel Überqueren von Linien an der Boxenausfahrt auch geregelt. Und man hat diesen Passus so angepasst, dass das, was Max Verstappen gemacht hat, nämlich eigentlich ein bisschen über diese Linie drüber fahren, oder genauer gesagt, im Englischen heißt es, you need to cross, also crossed. Man muss die Linie sozusagen überqueren. Was heißt, solange du mit einer mehrheitlichen Fläche des Reifens noch die Linie berührst, ist es eigentlich legal. Das ist anders als vor dieser Regeländerung, vor 2022. So, was ist aber jetzt bei der FIA passiert? Es gibt ja immer diese Event-Notes, die der Rennleiter ausschickt vor dem Wochenende, wo solche Dinge teilweise auch präzisiert sind drin. Ja? Und da hat die FIA den Fehler gemacht. Ich nehme an, das fällt in die Verantwortung des Rennleiters. Und ich nehme an, dass der Fehler beim ersten Saisonrennen in Bahrain passiert ist, denn man hat einfach aus den Event-Notes von 2021 auch den Hinweis bezüglich dieser gelben Linien an der Boxeneinfahrt, oder ich weiß gar nicht, ob die überall gelb sind, oder aber auf jeden Fall der Linien an der Boxenausfahrt, nicht Einfahrt natürlich, den hat man einfach copy-pasted aus der Version der Event-Notes von 2021. Das heißt, wir hatten die Situation, ein verändertes Sportgesetzbuch und ein nicht veränderter Text bei den Event-Notes drin, was natürlich plötzlich im Widerspruch zueinander stand. Und da hat Ferrari einfach eine Klarstellung gewollt, was zählt denn jetzt? Und da hat die FIA dann entschieden in ihrem Urteil, und deswegen musste man es genau lesen, im Zweifel zählt das Sportgesetzbuch, weil es gibt keine Umstände, unter denen das Sportgesetzbuch ausgehebelt werden kann. Das heißt, die Eventnotes waren fehlerhaft. Das wurde jetzt festgestellt. Und ich glaube, ich weiß natürlich nicht, ob es Ferrari wirklich nur um diese Präzisierung ging. Aber auf jeden Fall haben sie dieses Ziel, das Binotto am Sonntagabend angesprochen hat, erreicht. Denn ich gehe mal davon aus, dass man jetzt die Eventnotes mit einem neuen Text versehen wird für die nächsten Rennen dann. Und ist wieder halt so eine kleine Nachlässigkeit, wo man verständlicherweise dann teilweise bei den Teams halt auch Kritik an der FIA wahrnimmt, dass das nicht alles so professionell gemacht worden ist. Und eins noch vielleicht, ich glaube, dass der Fehler tatsächlich, ich habe es ja schon angedeutet, beim Saisonauftakt passiert ist, denn ich denke, man wird den Großteil der Event-Notes von einem Rennen zum nächsten einfach copy-pasten, aber unter der Verantwortung von Nils Wittig beim ersten Grand Prix hätte das meiner Meinung nach mal gründlicher als sonst geprüft werden sollen. Natürlich hätte es auch vor Monaco nochmal geprüft werden sollen, ja, aber ich sag mal, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich darauf verlässt, dass es einfach einfach vom vorherigen Grand Prix eh noch passt, sehr viel höher. Also ich glaube, der Fehler ist schon am Saisonbeginn passiert und jetzt hat man es halt erst gemerkt.
Ja, Fakt ist, das Ergebnis ist am Ende so geblieben, wie es war. Und man muss auch sagen, eigentlich hat Ferrari ja auch selbst dafür gesorgt, dass dann eben aus einer Doppelpole am Ende nur in Anführungszeichen Platz 2 und Platz 4 wurde. Und gerade dieser vierte Platz, auf dem Charles Leclerc dann eben am Ende gelandet ist, hat natürlich für alle Beteiligten sehr wehgetan. Da hat er am Samstag wirklich eine Mega-Runde im Qualifying hingelegt. Ich finde es immer noch sehr, sehr schade, dass wir auch die letzte Q3-Runde leider aufgrund der roten Flagge nicht bis zum Ende sehen konnten, weil die sah auch wirklich nochmal sehr stark aus. Trotzdem hat es gereicht für die Pole am Ende für Charles Leclerc und es schien eigentlich alles angerichtet für einen Erfolg im heimischen Wohnzimmer. Aber dann, Olli, ja, ist irgendwie so genau das geschehen, was man bei Ferrari irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf hat. Dann sind im Rennen nämlich Fehler passiert, die im WM-Kampf eigentlich nicht passieren dürfen.
Ja, und das ist so bitter. Letztendlich auch da, so wie die Formel 1 Monaco braucht und andersrum, braucht die Formel 1 Ferrari. Und ein erfolgreiches Ferrari ist für den gesamten Sport sehr, sehr gut. Und deshalb hat es mich persönlich auch gefreut, dass sie am Anfang der Saison so gut ausgesehen haben. Und trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich eben ein wenig überrascht, dass so wenig Fehler passieren bei Ferrari. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Die waren immer wieder gut mit dabei, haben sich aber oft dann selber wieder aus dem Rennen genommen. Und leider muss man sagen, habe ich das Gefühl, jetzt, wo sie wissen, okay, Red Bull ist dran, der Druck ist bei Ferrari wieder deutlich höher, fällt man so in diese Mentalität, die bei Ferrari in den letzten Jahren immer wieder da war, zurück. Und dann passiert eben genau sowas, dass man, man geht einen anderen Weg mit der Strategie, hat Leclerc erst auf den Intermediate geschickt. Sainz hatte ja direkt gesagt, okay, er will nicht auf den Intermediate, sondern will direkt von dem Full Wet auf den Slick. Und dann holt man die beiden gleichzeitig rein, sagt Leclerc, er soll kommen. Dann ist er schon im Endeffekt in der Einfahrt, sagt ihm, nee, er soll doch draußen bleiben. Das ist einfach etwas, das sieht nach außen hin unfassbar blöd aus. Und da kann ich dann auch einen Charles Leclerc verstehen, der dann am Boxenfunk wütet. Das ist natürlich ist es sein Heimrennen und er möchte diesen Heimfluch, möchte er loswerden. Und da ist es dann doppelt bitter. Aber das ist, glaube ich, völlig wurscht, in welchem Rennen das passiert. Charles Leclerc weiß, er befindet sich im WM-Kampf gegen Max Verstappen und dann dürfen solche Fehler einfach nicht passieren.
Gibt es da dann irgendwelche offensichtlichen Anhaltspunkte oder Ansatzpunkte, wo man irgendwie sagen kann, okay, an der Stelle scheitert es irgendwie, keine Ahnung, strukturell oder irgendwas in der Richtung? Weil so richtig, hast du es gerade gesagt, eigentlich scheint man aus der Vergangenheit ja nichts gelernt zu haben bislang.
Ja, wir haben ja gestern bei Sky Sport News in der F1-Analyse mit Norbert Haug darüber gesprochen und ich habe mich dann tatsächlich hingestellt und habe gesagt, solche Fehler dürfen nicht passieren, aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, bei Regen, wenn es abtrocknet, Monte Carlo, da gibt es halt so viele Faktoren, da kann sowas auch mal passieren und da hat Norbert Haug etwas gesagt, was tatsächlich sehr interessant ist, auch das hatten wir in der Vergangenheit immer wieder, der gesagt hat, okay, wichtig ist bei Ferrari an der Kommandobrücke aber, dass sie einfach mal nach draußen auf das Rennen schauen und sich nicht immer nur auf die Daten verlassen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, da ist es Ferrari auch passiert, die haben sich darauf verlassen. Der Monitor hat gesagt, es soll regnen, statt die Hand mal einfach nach draußen zu halten, ob es tatsächlich regnet oder nicht, haben sie sich auf die Daten verlassen. Und da hat Norbert Haug eben gestern auch gesagt, dann schaut einfach mal auf das Renngeschehen und nicht auf die Daten, die ausgespuckt werden. Und diese Daten, vor allem in Monaco, sind dann nicht ganz so, wie sie in Realität auf der Strecke sind. Und da vielleicht fehlt da der ein oder andere, der das Heft da so strategisch in die Hand nehmen kann, wie Hanna Schmidt bei Red Bull. Aber ich denke, das ist eine ganz, ganz komplexe Sache, da jetzt irgendwie eine Sache rauszupicken, woran das liegen könnte, fällt mir jetzt nicht ein. Vielleicht Christian.
Schwer. Christian, wenn du was hast, spreche jetzt, sonst machen wir weiter.
Ich war jetzt gerade abgelenkt durch eine WhatsApp und habe den ganzen Schluss, war das eine Frage, Olli?
Nein, ich habe nur gesagt, es ist wahnsinnig schwierig, jetzt einen Grund dafür zu finden, warum Ferrari taktisch jetzt so einen Fehler macht. Da eine spezielle Sache rauszupicken, fällt mir jetzt nicht ein. Und da meinte ich nur, wenn du was weißt, gerne.
Nein, tatsächlich auch nicht. Also das ist so. Und ich bin da auch ein bisschen bei Norbert Haug. Monaco ist einfach brutal schwierig in so einem Rennen. Passiert dann auch so wahnsinnig viel. Du hast dann, und das würde ich Ferrari vielleicht schon anlasten, weil das war jetzt nicht wahnsinnig schwer zu erkennen, dass man direkt den Wechsel vom Regenreifen auf den Slick machen sollte. Also das war relativ klar. Selbst Carlos Sainz im Cockpit, der nicht alle Infos hat, hat das vorgeschlagen. Charles Leclerc hat es nicht vorgeschlagen. Aber wenn der Sainz eh schon drüber spricht, sollte man sich das für einen anderen Fahrer vielleicht auch überlegen. Also das ist tatsächlich vielleicht eine Sache, die man so ein bisschen hervorheben würde. Aber ja, die haben vielleicht halt einfach in dem Moment ein bisschen die Übersicht und Ruhe nicht gehabt, die du vielleicht eher hast, wenn du so wie Red Bull und Mercedes in den vergangenen Jahren halt öfter mit solchen Hochdrucksituationen zu tun hattest. Möglicherweise muss da Ferrari auch wieder ein bisschen lernen, WM-Kampf zu kämpfen, kann ich mir vorstellen.
Und wenn ich eine Sache noch ergänzen darf, ich meine, wir würden vielleicht jetzt auch gar nicht so über diesen strategischen Fehler von Ferrari sprechen, wenn es bei Sainz aufgegangen wäre. Die Outlap, nachdem er auf den Slick gegangen ist, da war ihm Latifi auch noch im Weg. Wenn die Outlap besser gelaufen wäre und Sainz gewinnt dieses Rennen am Ende, natürlich können wir dann sagen, strategisch ist es nicht gut, wenn, ich bezeichne ihn jetzt mal als die Nummer zwei, wenn Carlos Sainz das Rennen gewinnt und nicht Leclerc, der im Kampf mit Verstappen um die Meisterschaft fährt. Aber trotzdem ist es dann so, das hätte auch aufgehen können. Und dann zeigt niemand mit dem Finger auf Ferrari. Also ich glaube, da muss man schon so ein bisschen vorsichtig mit umgehen, weil diese Bedingungen in Monaco schon sehr, sehr speziell waren.
Ja, im Nachhinein ist man ja eh immer schlauer. Das ist immer leicht zu sagen. Kevin, Olli hat es eben auch schon kurz angesprochen, diesen Funkspruch von Charles Leclerc, beziehungsweise ja, Spruch oder das Geschrei vielleicht fast schon nach diesem Malheur beim Boxenstopp. Es ging ja auch nach dem Rennen noch ein bisschen weiter, wo er in den TV-Interviews das Team ja auch durchaus schon kritisiert hat, was man von ihm ja auch gar nicht so kennt eigentlich. Ja, wie hast du seine Reaktion nach dem Rennen so wahrgenommen?
Völlig menschlich. Also der war total enttäuscht, frustriert. Der hat mit allem gerechnet, aber nicht, dass er dieses Rennen nicht gewinnen würde, weil das ist jetzt das zweite Wochenende in Folge, wo er eigentlich sehr sicher unterwegs ist und am Ende, aus welchen Gründen auch immer, dieses Rennen nicht in seine Richtung geht. Und das ist super bitter für jemanden, der Perfektionist ist, der immer das beste Ergebnis haben will und der natürlich Weltmeister werden will auf Ferrari und auch die Chancen dazu hat, das zu schaffen. Aber auch er kennt natürlich die Geschichte von Ferrari und kann sicherlich eins und eins zusammenzählen und kennt auch seinen Gegner, Max Verstappen und Red Bull Racing, die in der Lage sind, nochmal eine Schippe draufzulegen. Und wenn es halt wirklich schlecht läuft, ist in 3-4 Rennen Verstappen schon ein bisschen weiter weg. Also das sind jetzt 50 Punkte gewesen, die er in zwei Rennen nicht eingefahren hat. Und das ist bitter. Und da kann ich schon verstehen, dass er gerade in Monaco, gerade nach dem, was auch noch davor beim historischen Grand Prix passiert ist, alle reden über die Monaco-Fluch und jetzt bist du wirklich in der Lage, das Ding zu holen und dann versaut dir das Team. Also wie gesagt, ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich glaube, dann in der Medienrunde, in dem Roundtable, am Sonntagabend war er bei dem Presselaunch wieder ein bisschen versöhnlicher und ich glaube, der hat sich da auch schnell wieder beruhigt. Aber ich finde auch, diesen kleinen Ausbruch muss man ihm einfach zugestehen.
Ja, also darüber ins Ziel zu kommen, hätte sich wahrscheinlich wirklich in vielen anderen Jahren gefreut, aber eben nicht in diesem Jahr. Hast es ja gerade schon gut erklärt. Da geht es eben um Siege und um nicht viel anderes. Und es war jetzt auch schon das zweite Mal in Folge, dass er der schnellste Fahrer des Wochenendes war nach Barcelona, davon aber auch wieder nicht profitieren konnte. Wobei profitieren gutes Stichwort ist für Carlos Sainz, den Olli eben auch schon kurz angesprochen hat. Der war wirklich sehr nah dran an seinem ersten Sieg in der Formel 1 an diesem Wochenende. Wahrscheinlich wirklich so nah wie noch nie zuvor. Kevin, was glaubst du, wiegt schwerer für ihn jetzt mit ein bisschen Abstand? Die Freude über diesen zweiten Platz und dass man das Wochenende relativ fehlerfrei überstanden hat oder die Enttäuschung, dann diesen Sieg doch verpasst zu haben am Ende?
War Carlos Sainz eigentlich jemals auf dem Podium fröhlich? Also manchmal habe ich das Gefühl, er steht doch immer noch auf dem Podium und ist immer unglücklich und immer irgendwie enttäuscht.
Es wird auch ein letztes bisschen, Jahr Monaco war er, glaube ich,
fröhlich. Stimmt, da war er fröhlich. Obwohl er auch da gesagt hat, er hätte gewinnen können. Also es ist,
ja, und in Brasilien, als er ja nicht wirklich auf dem Podium war, sondern sie nachher dann das Foto gemacht haben, da war die Stimmung auch sehr ausgelassen.
Ja, aber halt auf einem normalen Podium. Also das ist seine Geschichte und es wäre auch ironisch gewesen, wenn er durch eine Strafe seinen ersten Sieg geholt hätte, damals also sein erstes Podium geholt hat. Aber sei es drum, ich glaube, dass am Ende, wenn man ein paar Tage Abstand hat, schon ein schwerer Weg, dass er da Zweiter geworden ist. Weil de facto gab es ja keine wirkliche Chance. Also hätte er es vielleicht mal versuchen können? Ja, nein, vielleicht. Wenn es noch ein paar Runden weitergegangen wäre? Ja, nein, vielleicht. Das ist halt alles schwierig. Fakt ist, er hat die wichtigen Punkte für Ferrari geholt. Er hat das Podium geholt. Er hat sich gar keinen Fehler dieses Wochenende geleistet. War gut dabei. Jetzt zwei Wochenenden, wo es gut dabei ist für ihn. Und ich glaube, das ist wichtig, das muss er mitnehmen und dann mit einem guten Gefühl nach Aserbaidschan fahren und da vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen und sich dann peu à peu wieder rankämpfen. Also der tut gut daran, sich einfach auf sich zu konzentrieren, diese Erfolge mitzunehmen, die Feste zu feiern, wie sie fallen und dann in eine, hoffentlich auch im nächsten Rennen eine fehlerfreie Leistung zu zeigen.
Ja, das hast du gut zusammengefasst. Ich glaube, darüber zu philosophieren, ob das jetzt der Start eines Aufwärtstrends ist, das können wir uns sparen. Ich glaube, er wird das auch selbst gefragt, teilweise noch in den Medienrunden und konnte es auch selbst nicht beantworten. Von daher wollen wir Ferrari mal Ferrari sein lassen für heute und widmen uns dem Rest. Und
Sophie, bevor du die Brücke schlägst, jetzt muss ich bei dir auch mal reinfallen, weil weißt du, mir ist gerade was eingefallen noch zu Sergio Perez. Als ich euch so zugehört habe, sind beim Podcast kreisen manchmal meine Gedanken ein bisschen, wie man leider auch öfter merkt, wenn ich nicht weiß, was gerade vorher noch geredet wurde. Aber ganz im Ernst, bei Sergio Perez, es gab ja diese Situation mit der Teamorder in Barcelona. Und wir wissen, dadurch, dass ja diese Situation bei der Siegerehrung war, dass er den Vertrag unterschrieben haben muss, schon bevor die ins Rennen reingegangen sind. Jetzt kam mir gerade so der Gedanke, vielleicht haben die so ein bisschen, um die Stimmung im Team zu retten, nach Barcelona diesen Vertrag gemacht, früher als sie es vielleicht eigentlich geplant hätten. Also weiß ich natürlich nicht, aber das werde ich den Dr. Marco mal fragen, ob das vielleicht eine Rolle gespielt hat.
Ja, macht es auf jeden Fall. Das habe ich vorhin auch schon mal ganz kurz gedacht. Auf jeden Fall wirkt es ja auch ein bisschen so, als hätte ihn dieser Vertrag vielleicht auch beflügelt an diesem Wochenende. So kann man sich zumindest zurechtbauen, wenn man möchte. Genau, ich war bei der Überleitung zu Mercedes in der Tat. Ich glaube, die können wir eigentlich relativ schnell abarbeiten heute. George Russell, der ist wieder mal in den Top 5 gelandet, konnte seine Serie jetzt aufrechterhalten, ist genau auf dem 5. Platz ins Ziel gekommen, ganz knapp vor Lando Norris. Für Lewis Hamilton wurde es am Ende Platz 8. Das scheinen eigentlich mit Blick auf die bisherige Saison relativ normale Platzierungen für Mercedes zu sein. Allerdings hatten wir, also Christian, Kevin und ich ja in der Vorschau auf das Rennen, doch die leise Hoffnung, dass es vielleicht einen kleinen Dreikampf um die Podestplätze geben könnte mit Ferrari und Mercedes. Olli, warst du denn überrascht nach dieser doch ja, relativ starken Performance in Barcelona, dass man in Monaco dann doch wieder nicht so mithalten konnte mit der Spitze?
Also es gibt halt dieses Thema mit diesem Porpoising und da wussten wir alle, das ist das große Problem bei Mercedes gewesen und das sollte dann in Monaco eigentlich eine noch geringere Rolle spielen. Aber ich habe trotzdem bei Mercedes einfach das Gefühl, dass die das Auto insgesamt noch nicht so komplett verstehen. Ja, Barcelona war natürlich ein Riesenschritt, aber trotzdem würde ich Monaco einfach mal ausklammern, weil Monaco einfach so speziell ist mit den ganzen Bodenwellen und dem ganzen Charakter. Ja, hat jetzt nicht besonders gut ausgesehen, aber trotzdem, Baku ist natürlich auch wieder ein Stadtkurs, aber mit deutlich höherer Geschwindigkeit. Aber wenn es dann eben auch weitergeht Richtung Kanada, wenn wir in Montreal wieder auf normalen Rennstrecken unterwegs sind, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dieser Trend wieder da ist, dass Mercedes schon weitere richtige Schritte macht. Um die Frage nochmal konkret zu beantworten, ja, ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass Mercedes vielleicht vorne ein bisschen näher rankommt. Auf der anderen Seite, wenn man fragt, war es für dich überraschend, dass sie es nicht geschafft haben? Monaco ist so speziell, da kann man gar nichts erwarten. Also so glaube ich, würde ich es jetzt an diesem Wochenende zusammenfassen.
Bei Lewis Hamilton kann man vielleicht auch noch dazu sagen, dass sein Rennen ja auch so ein bisschen komprimiert wurde durch zwei Begegnungen in der Tat sogar mit Esteban Ocon, wovon glaube ich allerdings nur eine im TV zu sehen war, nämlich diese Berührung in Kurve 1. Für die hat Ocon dann ja auch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Das hatte Kevin, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt. Es gab aber tatsächlich auch noch eine Szene, wo Lewis Hamilton auf der Geraden wirklich richtig in die Wand gedrückt wurde von Esteban Ocon. Ich meine, das war am TV nicht zu sehen. Da könnt ihr mal auf Twitter vorbeischauen. Da gibt es auf jeden Fall die Szene. Das war nochmal ganz interessant zu sehen, weil das hatte Lewis Hamilton nämlich auch im Interview danach mit der Formel 1 gesagt und ich glaube, einige hatten sich da gefragt, was er überhaupt meinte, weil man es eben nicht gesehen hat. Dann steckte Hamilton ja auch übrigens noch hinter Fernando Alonso fest, der am Ende des Rennens ja durchaus gemächlich unterwegs war, angeblich um seine Reifen zu schonen. Also ich glaube, auf Alpine war Lewis Hamilton vermutlich am Sonntagabend nicht allzu gut zu sprechen. Es gab aber durchaus auch noch mehr Teams und Fahrer, kann man sagen, die jetzt nicht so mit dem gewünschten Ergebnis aus Monaco abgereist sind. Auch Haas und Alfa Romeo gehören da beispielsweise zu. Und unter anderem mit denen beschäftigen wir uns dann aber nach einer weiteren kurzen Verschnaufspause. Bleibt dran bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und mit wir meine ich heute neben mir Sophie Affelt, auch noch Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll vom Motorsport Network Germany und Sky-Kommentator Olli Svartjes. Und ein Fahrer, auf den wir sehr gespannt waren vor Monaco, war Valtteri Bottas. Christian, du hattest ihn ja auf Platz 3 getippt in der vergangenen Woche. Jetzt darf man unsere Tipps natürlich nicht immer allzu ernst nehmen, aber ich glaube, wir hatten trotzdem schon alle mit einem etwas besseren Ergebnis gerechnet. Es wurde am Ende Platz 9. Er hat nochmal 3 Plätze im Rennen gut gemacht. Guan Yu Zhou, sein Teamkollege, wurde 16. am Ende. Hatte man da irgendwie eine Erklärung seitens Alfa Romeo, warum denn die Pace dann doch nicht so stark war, wie man es eigentlich erwartet hatte?
Nicht wirklich, leider. Ich hätte ja gern gehabt, dass es Gründe gibt, wenigstens dafür, warum meine Prognose so in die Hose geht, aber die gibt es nicht wirklich, weil Valtteri Bottas konnte sich auch nicht so richtigen Reim drauf machen. Das Einzige, was man verteidigend anführen könnte, wäre, dass er ja wieder, aber das ist fast schon Usus in dieser Saison, eins der Freitagstrainings verpasst hat, und das ist natürlich gerade in Monaco nicht hilfreich, aber daran hat das jetzt nicht gelegen. Ja, das hat nicht geholfen. Aber das Auto war einfach langsamer als gedacht. Also es gab ja generell ein paar Dinge, die uns überrascht haben. Das andere war, vorhin hatten wir schon über Mercedes gesprochen, die ja tatsächlich, wie von uns vermutet, nicht dieses aerodynamische Porpoising hatten, dafür aber plötzlich ein mechanisches Aufsetzen einfach, also ganz konventionell, so wie früher auch, was die natürlich sehr gebremst hat. Bei Alfa Romeo kann ich tatsächlich nicht sagen, woran es gelegen hat. Valtteri Bottas konnte sich da zumindest am Sonntagabend auch noch nicht so richtigen Reim drauf machen. Vielleicht wäre das Auto sogar auch konkurrenzfähiger gewesen, aber in Monaco kannst du es halt nicht so zeigen. Aber definitiv unter Erwartungen geblieben, gar keine Frage. Und weil mich der Olli gerade schon in der Pause kurz darauf angesprochen hat, ein ganz wichtiger Hinweis für alle, die dann und wann mal Sportwetten machen: Hört auf keinen Fall auf meine Prognosen, weil da greifst du immer ins Klo.
Gut, ich würde mal sagen, wir haben uns alle drei noch nicht so unbedingt mit Ruhm beschüttet in diesem Jahr, aber wie gesagt, es ist auch nicht immer alles ganz ernst zu nehmen. Wir versuchen ja oft mal zu tippen, was vielleicht ein bisschen spannender ist, oder wollen ja auch nicht alle das Gleiche sagen. Von daher trotzdem nochmal ein guter Hinweis für diejenigen da draußen, die dem Experten Christian Nimmervoll eigentlich voll und ganz vertrauen. Trotzdem für Valtteri Bottas kann man nochmal sagen, er hat ein paar Plätze gut gemacht. Das ist ja jetzt nicht selbstverständlich in einem Monaco-Rennen, von daher dann doch ein versöhnlicher Abschluss mit dem Wochenende. Das kann man von Haas, glaube ich, nicht behaupten. Da ist nämlich kein Fahrer ins Ziel gekommen. Magnussen hatte mal wieder ein Wasserleck, muss man sagen. Und auch bei Mick Schumacher, gab es mal wieder einen Unfall. Die Punkteausbeute, muss man leider sagen, war in den vergangenen Wochen wirklich sehr mager. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Kevin, diese Euphorie vom Anfang der Saison, die ist irgendwie langsam verpufft.
Ja, ich weiß nicht mehr. Also ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Wir haben viele Mick Schumacher-Fans bei unseren HörerInnen und auch MitgliederInnen unserer diversen Gruppen. Es ist jetzt der zweite grobe Schnitzer in ein paar Rennen. Also Saudi-Arabien ziehe ich da auch noch mit rein. Sehr, sehr teure Unfälle, die sehr dramatisch aussehen, die zum Glück gut ausgegangen sind, möchte ich mal sagen an dieser Stelle. Also ich bin auch großer Fan von Mick Schumacher als Mensch, weil ich finde den unglaublich sympathisch. Ich habe schon zu Christian gesagt, irgendwann im Laufe des Wochenendes bei einem unserer Livestreams, ich würde unheimlich gerne mal mit dem zusammensitzen und einfach in lockerer Atmosphäre vielleicht einen Tee trinken, ja, und einfach ein bisschen quatschen. So, ich glaube, der könnte wirklich ganz unterhaltsam sein. Ich fand den auch cool in der Kommunikation mit Conor McGregor. Das ist ja mein Sportfoto des Jahres. Conor McGregor und Mick Schumacher. Also das habe ich mir auch besorgt. Das werde ich mir schön ausdrucken, entwickeln lassen und einen Rahmen hier in meinem Büro hängen. Das ist einfach ein geiles Foto. Und trotzdem müssen wir halt irgendwann mal so einen Schnitt machen und uns wirklich darüber unterhalten, ob Mick Schumacher aktuell zu den Fahrern gehört, weil wir es ja auch ganz gerne machen mit einem Latifi, mit einem Stroll, wem auch immer, der uns gerade so ein bisschen ins Auge fällt, Mazepin, sowas wie Formel-1-Tauglichkeit zu attestieren oder eben auch zu sagen, okay, vielleicht reicht es einfach gerade noch nicht. Und ich muss wirklich sagen, ich tendiere seit Sonntag halt wieder mehr in Richtung, zurzeit reicht es einfach halt auch nicht. Und ich denke, wir wollen alle, dass er erfolgreich ist, darum geht es auch nicht, aber und da bleibe ich bei, da ist das Schumacher-Camp selber gefordert, die Erwartungshaltung so zu lenken, dass es vernünftig wird. Und das tun sie auch immer mehr. Also ich glaube, keiner, aber wirklich auch keiner redet davon, dass der jetzt in nächster Zeit bei Ferrari landet. Nur solche Leistungen oder solche Fehler wie in Monaco dürfen einfach da nicht passieren. Das weiß er auch selber. Ja, es ist nur schade für das Haas-Team, dass es so viel Geld kostet. Und ich glaube, das wusste auch Kevin Magnussen, als er das gesehen hat. Also seine Reaktion hat ja eigentlich Bände gesprochen, als er diesen Unfall auf der Leinwand gesehen hat. Und Günther Steiner war sicherlich auch nicht angetan davon, aber sie haben mit 1&1 einen Sponsor, der das, glaube ich, dann einfach auch mit übernimmt. Und ja, Mick muss lernen. Es ist bitter, dass er das letzte Formel 1 ja im Grunde genommen verloren hat mit seinem Teamkollegen Nikita Mazepin und jetzt wirklich anfängt. Vielleicht sind wir auch selber daran schuld, als Medienschaffende manchmal, dass wir in dieselbe Richtung geschlagen haben. Aber ja, wir müssen jeden Fahrer gleich bewerten. Und da fällt Mick Schumacher meiner Meinung nach aktuell ganz klar durchs Raster.
Und Günther Steiner war ja auch relativ deutlich in der Pressemitteilung nach dem Rennen und hat klargemacht, dass man auch erstmal schauen muss, wie das ja, auf Dauer so weitergeht. Olli, du kennst ja Mick unter anderem auch schon aus der Formel 2, hast ihn da ja quasi auch so indirekt zum Titel kommentiert sozusagen. Wir können natürlich alle jetzt nicht in ihn reinschauen, aber wie würdest du ihn so einschätzen? Ist das jetzt auch einfach Kopfsache inzwischen oder hältst du ihn für jemanden, der sich aus solchen Löchern auch wieder rausbuddeln kann?
Ja, das glaube ich schon. Was Kevin gerade schon gesagt hat, das Umfeld ist wahnsinnig wichtig. Und ich habe ihn letztes Jahr auch als Reporter am Red Bull Ring ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Und ich kann mich da nur anschließen, ein unfassbar sympathischer, gut erzogener Mann. Und trotzdem ist es, denke ich, jetzt ganz, ganz wichtig für ihn, dass er so dieses Bild, das sich momentan ergibt des Crash-Piloten, dass sich das bei den Fans nicht dauerhaft einbrennt. Ich würde vielleicht nicht ganz so weit gehen wie Kevin Scheuren. Ich würde ihm jetzt nicht die Formel-1-Tauglichkeit absprechen, weil er doch, finde ich, immer wieder zeigt, dass er dann auch im Qualifying mit den Runden, der gehört meines Erachtens ja schon in die Formel 1, aber was er momentan definitiv nicht abgibt, weil Kevin ja gesagt hat, wir brauchen gerade bitte nicht über Ferrari sprechen. Wir brauchen aber nicht nur über Ferrari nicht sprechen, sondern wir brauchen gerade auch nicht darüber sprechen, Aston Martin, Alfa Romeo oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das ist gerade sein großes Problem. Er fährt bei Haas und normalerweise ist das ein Team, mit dem man in die Formel 1 einsteigt, um sich dann für bessere Dienste zu bewerben, um dann vielleicht irgendwann im dritten Schritt in der Formel 1 zu landen. Und dafür gibt er momentan keine gute Bewerbung ab, irgendwie einen Schritt innerhalb der Formel 1 nach vorne zu machen. Ich glaube, er gehört in die Formel 1 und wichtig ist es für ihn jetzt, auch da haben wir gestern mit Norbert Haug drüber gesprochen, für ihn ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig jetzt für den Kopf, dass er jetzt mal diese Punkte holt. Denn egal, was die Medien machen, egal, wie sehr wir das steuern, was für Erwartungen wir haben, der Name Schumacher, der verpflichtet einfach. Und egal, was wir machen, egal, wie vorsichtig wir da rangehen, die Leute draußen gehen davon aus, dass ein Mick so gut ist, wie sein Vater ist. Und deshalb, glaube ich, ist es für ihn jetzt einfach wahnsinnig wichtig, dass er jetzt diesen Punkt mal holt, damit dieser Druck weg ist. Norbert Haug hat es gestern dann formuliert, er kann sich gut vorstellen, dass dieser Knoten dann platzt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass wenn dieser Druck raus ist bei ihm, dass er weiß, er muss jetzt beweisen, dass er in der Lage ist, diesen Punkt zu holen, dass dann da so ein bisschen Ruhe reinkommt und er dann vielleicht auch ein bisschen regelmäßiger dann Punkte einfahren kann. Aber wir brauchen nicht um den heißen Brei reden, er sorgt halt für sehr, sehr viel finanziellen Schaden. Ich glaube auch tatsächlich, habe ich jetzt mehrfach gelesen und gehört, dass Kevin Magnussen da sofort dran gedacht hat, was das Team jetzt wieder kostet. Man weiß natürlich nicht ganz genau, also wenn das wirklich so das Live-Bild war und das nicht irgendwie reingeschnitten wurde, dann sieht er da ein komplett abgerissenes Heck mit Getriebe und Hinterachse. Also ich glaube, dass man sich da als Teamkollege im ersten Moment tatsächlich erstmal erschreckt und hinschaut, weil man natürlich nicht weiß, was dem Teamkollegen da im Auto passiert. Also das würde ich jetzt noch nicht mal auf die finanziellen Dinge schieben. Aber dass man darüber sprechen muss mit dem Budget Cap und dass das ein riesengroßes Thema auch beim Teamchef ist, ist natürlich vollkommen klar.
Ja, die Crashes gehen natürlich ordentlich aus Budget. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man sich bei Haas über das Budget Cap an sich so große Gedanken machen muss, weil man in den Sphären ja vielleicht gar nicht operiert finanziell. Aber für die Entwicklung ist es natürlich so oder so nicht förderlich, erst recht nicht, wenn man das Geld halt eigentlich gar nicht hat. Trotzdem, Budget Cap ist ein gutes Stichwort, denn das war ja vor allem auch vor dem Wochenende ein ja, sehr großes Thema, unter anderem auch auf der Pressekonferenz der Teamchefs. Das liegt vor allem gerade auch an der Inflation, die natürlich nicht nur auf uns alle, sondern eben auch die Formel 1 und die Kosten dort einen Einfluss hat. Und es ging ja auch schon so weit, dass einige Teams oder Teamchefs halt gerade befürchten, dass man eben mit diesen 140 Millionen US-Dollar, beziehungsweise sind ja eigentlich 141,2 Millionen US-Dollar bei 22 Rennen, dass man diese Saison damit nicht auskommt. Und unser Hörer oder unsere Hörerin, das weiß ich leider nicht genau, Username auf Twitter ist auf jeden Fall russ-let. Die wollte gerne von uns wissen, was denn die Konsequenzen sind, wenn man diese Budget-Obergrenze nicht einhält. Und Christian, diese Frage würde ich doch einfach mal an dich weitergeben.
Das hat man schon mal und ich habe gesagt, ich muss mir mal das finanzielle Reglement anschauen. Das habe ich aber tatsächlich nicht gemacht seither. Aber vielleicht, Sophie, wenn du mir schnell 2-3 Minuten gibst, dann würde ich mir das eben schnell anschauen. Oder wir schneiden das raus.
Nein, hier wird nichts geschnitten. Das kriegen wir hin. Dann verlieren wir noch ein kurzes Wort zwischendurch zu Sebastian Vettel.
Ich gehe nochmal auf dieses Thema von gerade ein, Olli. Ich muss da mal eine provokante Frage stellen. Du hast ja beide Fahrer erlebt. Nehmen wir mal an, du kannst ein Cockpit vergeben in der Formel 1. Du gibst das Mick Schumacher oder Oscar Piastri? Wem gibst du
es? Das ist aber natürlich, da muss ich ganz ehrlich sein, Stand jetzt muss ich es Oscar Piastri geben. Mhm. Oscar Piastri, man darf ja nicht vergessen, also für alle, die vielleicht nicht ganz so drin sind, der hat die Formel Renault in Frankreich, hat der im Jahr 2019 gewonnen, ist dann in die Formel 3, ist 2020 als Rookie mit Prema Meister geworden, ist bei Prema intern aufgerückt in die Formel 2 und ist dort als Rookie sofort wieder Champion geworden. Und was der geleistet hat, das ist Wahnsinn. Ich meine, in den Nachwuchsserien sagt man normalerweise, man hat ungefähr 2 Jahre um sich in der Serie dann für die nächsthöhere Stufe zu qualifizieren. Und er hat es eben jedes Mal als Rookie geschafft und ist 3-mal in Serie Meister geworden. Also da haben wir wirklich ein begnadetes Talent. Und das jetzt einem Mick Schumacher gegenüberzustellen, das ist sehr, sehr provokant. Und da muss man natürlich sagen, dass Oscar Piastri ein unfassbares Talent mitbringt. Ich finde nur trotzdem, Oscar Piastri brauchen wir auf jeden Fall in der Formel 1. Also ja. Es ist schade, dass das Gesamtkonstrukt des Motorsports momentan so aussieht, dass einer, der die letzten 3 Jahre auf der Rennstrecke Champion war, momentan Testfahrer ist, Ersatzfahrer und nicht fahren kann. Aber für mich ist dann eben nicht die Frage, sollte so jemand Mick Schumacher ersetzen? Ich glaube, wenn wir diesen Pool der Fahrer in der Formel 1 anschauen, da fallen mir andere Fahrer ein, die vielleicht zuerst den Pool der Formel-1-Piloten verlassen sollte, bevor es ein Mick Schumacher wäre.
Absolut. Ich wollte auch, um das auch nochmal gerade zu stellen, ich wollte Mick Schumacher nicht die grundsätzliche Formel-1-Tauglichkeit absprechen. Der wird, glaube ich, wenn das jetzt ein Indiz dafür ist, wie sich es entwickelt, und das kann natürlich sich noch anders entwickeln, das wird ein guter, ein durchschnittlich bis guter Formel-1-Fahrer, der seine guten Ergebnisse haben wird, aber wir müssen uns halt alle von dem Gedanken verabschieden, wie du es ja auch schon gesagt hast, eben, dass er in Michaels Fußstapfen treten kann. Das sind ja auch viel zu große Fußstapfen. Wie soll er das denn schaffen? Also das ist ja irre. Also da hat ja Michael zu seiner Zeit in einem schlechteren Auto gesessen und bessere Ergebnisse schon eingefahren. Also muss man fairerweise sagen. Ich meine es halt wirklich bezogen eben genau darauf, was du gesagt hast. Diese Fahrer, über die wir hier immer diskutieren, denen wir sagen, ja die, warum sind die in der Formel 1? Nur wegen Daddy's Cash oder sowas. Da hauen wir halt ordentlich drauf ein, aber die fabrizieren fast noch weniger Kleinholz als Mick Schumacher jetzt in dem Fall. Das ist jetzt ein ganz extremes Beispiel, aber es ist halt, wenn wir uns auf die Fahne schreiben wollen, da vernünftig darüber zu sprechen, dann müssen wir halt eben auch da, wenn wir an Lance Stroll, Nicolas Latifi, Nikita Mazepin die Daumenschrauben setzen, dann halt auch mal in so einem Moment an Mick Schumacher eben mal ran. Ne? Das soll jetzt nicht bedeuten, dass er jetzt unbedingt aus der Formel 1 verschwinden muss, im Gegenteil. Wie gesagt, ich finde den super. Ja? Also
Und damit hast du auch vollkommen recht. Der muss abliefern und vor allem die schweren Unfälle, wo Geld vernichtet wird. Natürlich muss er das abschalten. Ich finde, man darf nur aber auch eine Sache nicht vergessen, wenn du jetzt die Namen mit Latifi, mit Stroll, mit Mazepin reinbringst. Das sind alles auch Fahrer, die haben es vom Kopf her relativ easy, weil die in ihrer ganzen Karriere immer gewusst haben, egal was ich mache, Papa finanziert mir das Ganze. Und natürlich hat in den Nachwuchsserien Schumacher auch wahnsinnig von seinem Namen profitiert, aber gleichzeitig hatte er immer diesen enormen Druck. Und das ist genau der große Nachteil von ihm. Natürlich können wir ihn genauso wie die anderen behandeln, aber ich finde, man darf bei Mick Schumacher diesen mentalen Aspekt nicht vergessen. Das habe ich eben schon gesagt. Auch wenn wir Medien das versuchen, ganz vorsichtig zu lenken. Und jeder kann sagen, auch ein Norbert Hauk hat es gestern wieder gesagt, erwartet bitte nicht zu viel von ihm. und so weiter und so fort. Man muss dem Jungen Zeit geben. Das ist egal. Die Leute draußen erwarten es trotzdem von ihm. Und das weiß ein Mick Schumacher und das beschäftigt ihn. Und ich finde, deshalb kann man ihn allein deshalb nicht wie jeden anderen behandeln, weil einfach der Erwartungsdruck von draußen so immens groß ist. Das kann sich keiner von uns vorstellen.
Okay, da gehe ich, da gehe ich mit dir. Ja. Ja.
Ich glaube andererseits allerdings, ich habe es ja, aber vielleicht darf ich auch zu Mick noch was sagen. Ich glaube, dass wir auch aufpassen müssen, dass wir als Medienschaffende und die allen Experten und so weiter, die halt auch die Meinung im Formel-1-Land Deutschland so ein bisschen beeinflussen, dass man ihn auch nicht überbeschützt, ja. Ich glaube, dass genau das kontraproduktiv sein kann. Also in Monaco zum Beispiel, und das möchte ich jetzt gar nicht als Kritik an Ralf Schumacher verstehen, weil natürlich hat der ein Interesse daran, was ist bei seinem Neffen passiert, ja. Aber unser Reflex, wenn bei Mick Schumacher so ein Unfall passiert, ist erstmal der, dass wir suchen nach einem anderen Grund. Wäre das jetzt einem Pastor Maldonado oder einem Latifi passiert, hätten wir das nicht gemacht, ja. Ich rufe dann am Montag bei Haas noch an und frage, sag mal, habt ihr irgendwas gefunden, was Mick entlastet? Und da gibt es ein klares Nein, ja, gibt einfach nichts. Aber immer noch sucht ganz Deutschland nach einem Grund, warum das nicht Micks Fehler war. Mick hat es aber selbst eh schon gesagt auch. Da glaube ich halt, dass wir auch nicht den Fehler machen dürfen, dass man Mick vor allem immer beschützt, weil das natürlich auch dazu führt, dass, glaube ich, ein verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit entsteht und die Erwartungshaltung in Wahrheit zu hoch wird dadurch, weil Mick halt nie schuld ist. Aber Tatsache ist, er war ein paar Mal einfach selbst schuld dieses Jahr.
Also ist halt schwierig, es ist halt schwierig, wenn du bei gewissen Fahrern von sudden loss of talent sprichst, also und auch sehr deutlich wirst. Also ich kann und darf, möchte und diese Kritik auch an Ralf Schumacher richten in diesem Fall. Haut auf Leclerc ein, auf diverse andere Fahrer, die halt des Öfteren mal Fehler machen. Nur bei Mick wird dann halt irgendeine wilde Szene gesucht, wo er angeschlagen sein könnte. Und dann sieht man aber, dass der Reifen links hinten absolut nicht platt ist. Also es ist halt alles Mutmaßung in dem Live-Moment. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber dann muss man halt, finde ich, nach dem Rennen dann auch sagen, wenn man dann die Kommentare von Mick gehört hat, ja, okay, war dann halt von Mick ein sudden loss of talent. Ist ja nicht schlimm. Mach dich nur glaubwürdig als Experte.
Ja, und das ist, ich glaube auch gar nicht, dass man das dem Ralf jetzt zu stark vorwerfen sollte, weil wie gesagt, der ist da natürlich auch familiär involviert und ich glaube, wenn da mein Neffe, mein Sohn, wie auch immer, Formel 1 fahren würde und ich würde in der Kabine sitzen, würde ich mir genau die Dinge auch anschauen. Also das war jetzt gar nicht auf den Ralf oder auf Sky bezogen gemeint, sondern ganz generell auf uns als Medienschaffende. Ich glaube, dass wir Mick den größten Gefallen tun, ihn ernst zu nehmen als ernstzunehmenden Sportler, wenn wir ihn nicht anders behandeln als alle anderen. Und ich glaube, dass er sich das auch so wünscht. Um ehrlich zu sagen.
Das stimmt.
So, und jetzt Reglement. Ich habe da mal reingeschaut. Das müssen wir tatsächlich mal, glaube ich, in einem längeren Erklärartikel aufdröseln. Aber es wird grundsätzlich mal unterschieden im finanziellen Reglement zwischen einem Minor und einem, wie ist die Formulierung, Material Overspend Breach. Also ein geringfügiges Überschießen des Budget Caps oder ein gravierenderes Überschießen als geringfügig wird definiert, wenn es weniger als 5% sind. Und wenn es über 5% sind, wird Material Overspend Breach definiert. Da stehen dann auch Dinge drin, wie dass es wie sagt man, jetzt fällt mir der Begriff gerade nicht ein, nicht lindern, sondern mildernde Umstände gibt, zum Beispiel, wenn man in den Jahren davor immer brav alles gemeldet hat, wenn man sich zum Beispiel auch selbst meldet und nicht ertappt wird dabei, Force Majeure wird auch erwähnt, also höhere Gewalt als mildernder Umstand, und dann gibt es halt die Möglichkeit für weniger als 5% Verstoß, dass man eine Geldstrafe zahlt zum Beispiel oder aber auch eine geringfügige sportliche Strafe, und selbst diese geringfügige sportliche Strafe bei weniger als 5% beinhaltet schon, potenziell zumindest, das heißt nicht, dass die Sportkommissare das dann auch anwenden müssen, aber sie können Abzug von Punkten in der Konstrukteurs-WM und in der Fahrer-WM, auch ganz wichtig und interessant, Ausschluss von einzelnen Rennen, Reduktion des Budget Caps, also dass du zum Beispiel weniger Geld einsetzen darfst als andere. Das sind die geringfügigen Sanktionen. Ja? Also das finde ich ja grundsätzlich schon relativ hart. Die härteren Sanktionen sind dann auch nochmal Abzug von Punkten, Ausschluss von einzelnen Rennen, Streichen von aerodynamischen oder anderen Testmöglichkeiten, komplett Ausschluss und Disqualifikation aus der Welt Meisterschaft und auch wieder Reduktion des Budget-Caps. Also das sind schon relativ harte Sanktionen. Da würde ich es jetzt nicht drauf ankommen lassen.
Das war doch schon relativ ausführlich. Also,
wobei, wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf, jetzt nicht zu den Strafen an sich, sondern ich glaube, der entscheidende Faktor ist, dass die Teams immer die Möglichkeit haben, die Strafen am Ende insofern zu umgehen, dass sie das Ganze innerhalb des Budget Caps behalten können. Als Beispiel bei Red Bull, die ja auch mit Oracle, großer Sponsor, der auch auf dem Auto drauf ist, da ist man im America's Cup, also beim Segeln mit unterwegs. Und wenn ich jetzt irgendwelche Ingenieure dran setze und offiziell sitzen die in den Werken und sollen sich um irgendwelche Segelboote kümmern, sie arbeiten aber eigentlich irgendwie am Bodywork, an irgendwelchen neuen Teilen für Red Bull. Das kann am Ende ja auch keiner kontrollieren. Von dem her, glaube ich, gibt es da schon relativ viele Möglichkeiten der Teams, mehr Geld auszugeben, ohne dass es am Ende das Budget Cap sprengt, weil es nicht auf der offiziellen Rechnung auftaucht.
Ja, so die Möglichkeiten gibt es, Olli. Allerdings, ich bin da gar nicht so, ich unterstelle der Formel 1 da gar nicht so die Bösartigkeit. Und weißt du warum? Die Geschäftsführer haften ja. Also da gibt es ja dann Reports, die du einreichen musst, und die Geschäftsführer haften mit ihren Unterschriften. Und jetzt hast du vielleicht mal 20 Mitarbeiter, eine vermeintlich überschaubare Gruppe, oder seien es auch nur 5, denen du vertraust. Aber du musst denen ja so sehr vertrauen, dass wenn irgendwann in 5 Jahren mal du einen von denen rausschmeißen musst und du dann mit dem Problem hast irgendwie, dass der dich dann auch im Nachhinein nicht bei der FIA meldet, weil du dann quasi ja als Betrüger entlarvt wirst, so ähnlich wie bei Crashgate, ja. Also ich glaube tatsächlich, ich habe da auch mal mit dem Teamchef drüber gesprochen, der hat gesagt, das ist ein Risiko, das kannst du nicht eingehen, in Wahrheit. Natürlich gibt es Möglichkeiten auch mal, ich glaube, dass es eher sehr mitarbeiterunfreundlich ist im Übrigen, weil zum Beispiel, wenn es darum geht, so Überstunden abrechnen, haben die Chefs natürlich jetzt die besten Argumente, ey, lieber Adrian, das geht nicht, das musst du in Freizeit machen, wir können das nicht abrechnen, weil wir haben mit dem Cap-Probleme. Also für die Mitarbeiter, so gesund die Formel 1 jetzt ist, ja, also die Eigentümer, die damit große Kasse machen, so schlecht ist das für die Mitarbeiter, weil bei jeder Gehaltserhöhung, die haben wollen, kommt natürlich das Totschlagargument, wie sollen wir dir eine Inflationserhöhung anpassen können, wenn wir sogar weniger Geld ausgeben dürfen als früher. Ja? Also für die ist das ganz, ganz schlecht, und ich glaube daher, dass es man öfter wo einfach mal Stunden zum Beispiel nicht aufschreibt, die aber geleistet werden, dass solche Geschichten passieren, dass man wirklich sagt, die Angst, die gibt's, und das ist auch berechtigt und das ist auch mit Sicherheit möglich, aber es setzt voraus, dass du wirklich Leute hast, denen du echt blind vertrauen kannst und bei denen du dir sicher sein kannst, auch in 10 Jahren werde ich mit denen noch so ein Verhältnis haben, weil ansonsten kann dir das echt richtig um die Ohren fliegen.
Vielen Dank nochmal für die Ergänzung an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben die Frage mehr als ausführlich beantwortet. Ihr könnt uns natürlich immer gerne über Instagram, Facebook oder Twitter unter StartingGrid Fragen stellen oder auch einfach Anregungen für Themen. Das nehmen wir immer sehr gerne mit auf, wenn es passt. Und es hat jetzt zum Beispiel gerade auch ganz gut gepasst. Also immer gerne her damit. Genau, ich wollte noch ein schnelles Wort zu Sebastian Vettel verlieren. Er hat am Ende einen Punkt noch mitnehmen können für die WM durch Platz 10, bedingt durch diese Zeitstrafe von Esteban Ocon. Hatte Lance Stroll deutlich im Griff an diesem Wochenende, kann man sagen, Kevin. War das schon das auch, was am Wochenende mit dem Aston Martin drin war? Es war ja jetzt auch dieses zweite Wochenende mit der B-Variante. Oder ist das auch mal wieder einfach ein Rennen gewesen, wo Sebastian Vettel als Fahrer auch einfach den Unterschied machen konnte?
Zweiteres. Ich glaube, dass Sebastian Vettel mehr aus dem Aston Martin rausgeholt hat, als im Aston Martin drin gesteckt hat. Das ist eine Strecke, die ihm liegt. Er mag das da. Er ist einfach ein toller Rennfahrer. Und ich finde, das ist halt das, was am Ende bleibt von Sebastian Vettel. Egal, wie schwierig es ist für ihn in einem Auto, wenn er die Möglichkeit hat, Rennen zu fahren, in der Art und Weise, wie er Rennen fahren möchte und da Spaß dran hat, dann ist das genau das. Und das hat man, finde ich, in Monaco auch erneut gesehen, und er war ja immer recht positiv, was das Auto anging, dass immer noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Ja, und wenn die B-Variante sich jetzt über die nächsten Testwochen sozusagen, die sie dann bei den Rennen jeweils haben, weiterentwickeln kann, wer weiß, wofür Aston Martin da noch eine Rolle spielen kann, so im Mittelfeld, oder vielleicht auch mal signifikante Punkte zu holen für Sebastian Vettel, vielleicht sogar ja mal aufs Podium zu fahren in einem wilden Rennen. Also ich glaube, Sebastian kann sehr, sehr zufrieden sein. Ich war sehr zufrieden. Ich fand ihn sehr angenehm am Wochenende. Und ich glaube, so kann es für ihn erstmal grundsätzlich weitergehen. Stroll Junior, gut, der kann sich ja nicht zufrieden sein mit seinem Wochenende. Aber das ist ja eh egal.
Übrigens, Kevin, wir hatten ja gesagt, im Livestream am Sonntag, für uns beide ist der Sebastian Vettel so ein bisschen unter Radar gewesen. Das müssen wir jetzt aber auch gleich wieder der TV-Regie anlasten. Denn vorhin mal habe ich nebenher so ein bisschen durch Social Media gesurft hier und habe dann zum ersten Mal einen Clip gesehen, dass Sebastian Vettel 3 Überholmanöver gezeigt hat in diesem Rennen. Das war mir gar nicht klar, um ehrlich zu sein. Schuh, Ricciardo und Gasly, das hat die Regie wieder mal schön verschlafen.
Tja.
Ja. Also die waren echt ganz cool oder ganz schön. Könnt ihr euch auch gerne nochmal auf Social Media angucken. Das ist ungefähr das fünfte, glaube ich, was ich sage, was ihr noch auf Social Media angucken sollt. Aber es lohnt sich. Ja, wie man merkt, hat die TV-Regie da wirklich einiges verschlafen. Pierre Gasly haben wir jetzt dann eben schon das in den Mund genommen. Und das ist auch ein Fahrer, der ebenfalls jetzt nicht unbeachtet bleiben sollte. Hatte Pech im Qualifying, aber ansonsten war es eigentlich ein Wochenende von Pierre Gasly, wie man das auch aus dem letzten Jahr gekannt hat. Also ja, wirklich stark von ihm, kann man sagen. Yuki Tsunoda, ja, für den lief es nicht ganz so gut. Der wurde letzter gewerteter Fahrer am Ende dann auf Platz 17. Und ja, wenn wir schon bei ernstwerten Nennungen sind, kann man, glaube ich, auch Lando Norris noch mal kurz in den Topf werfen, der ja am Ende trotz weiter andauernder Mandelentzündung nach dem Fernduell am Ende nur knapp an Platz 5 vorbeigeschrammt ist. Wieder mal ein sehr gutes Ergebnis für ihn. Aber wir kommen bei McLaren leider nicht drum rum, auch mal wieder über das Problemkind zu sprechen. Daniel Ricciardo, Platz 13 im Rennen, am Samstag das Aus in Q2 mit 7/10 Rückstand auf Lando Norris. Dann noch dieser Crash im zweiten freien Training. Also dieses Wochenende wird jetzt nicht unbedingt dazu geführt haben, dass Zac Brown sich jetzt positiver zu Daniel Ricciardo äußern wird, als er das vor dem Wochenende getan hat. Da hat er nämlich das erste Mal auch so ein bisschen Klartext gesprochen, Christian, und gesagt, dass die Erwartungen bislang ja einfach nicht erfüllt worden sind. Möchte Zac Brown deiner Meinung nach damit irgendwas Bestimmtes bezwecken? Oder ja, es fällt ja jetzt einfach schon auf, dass er sich jetzt so öffentlich auch dahingestellt hat und ihn kritisiert hat, weil bislang ist man ja doch relativ sanft mit Daniel Ricciardo umgegangen gegenüber den Medien.
Ja, das stimmt. Gleichzeitig fällt mir auf, dass Andreas Seidel am Sonntagabend nach wie vor die gleiche Linie fährt, also ihn sehr in Schutz nimmt. Wir vertrauen ihm, der kriegt das schon hin und so weiter. Also ich glaube, dass momentan bei McLaren so ein bisschen ein Good Cop, Bad Cop Spielchen passiert. Zac Brown wurde da wohl zum Bad Cop gemacht und der Andy Seidel zum Good Cop im Sinne von, der Daniel kriegt es bisher einfach nicht hin. Was machen wir mit dem? Wie gehen wir das jetzt an? Vielleicht braucht man auch mal ein bisschen Druck, ja, und nicht nur Nestwärme. Es gibt ja Charaktere und Persönlichkeiten, die ticken unterschiedlich. Der eine, der muss gestreichelt werden, damit der zurück vom Auflaufen kann. Der andere, das bin auch ich, der braucht ein bisschen Feuer unterm Arsch. Und vielleicht hat man gesagt, so, lieber Andreas, lass uns jetzt mal was anderes probieren im Umgang mit ihm. Lass uns vielleicht ein bisschen Druck erhöhen. So würde ich das interpretieren, weil ich glaube noch nicht, dass das danach klingt, dass man ihn jetzt zwangsläufig unbedingt rausschmeißen möchte schon. Es ist auch eine Frage der Alternativen. Die muss es erstmal geben, bessere Alternativen als Daniel Ricciardo. Oscar Piastri wäre eine Möglichkeit, das ist aber ein großes Fragezeichen, ob den Alpine aus dem Vertrag rauslässt. Pierre Gasly wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn man sich jetzt aber anschaut, was Pierre Gasly bei Red Bull geleistet hat, und ich weiß, er hat seither bei AlphaTauri sehr viel mehr geleistet, ist auch die Frage, ist er überhaupt so viel besser als ein Daniel Ricciardo, das da wäre. Also ich glaube, McLaren wird mit Ricciardo den Vertrag nur auflösen, wenn sie sich wirklich sicher sind. Da haben wir jemanden, der ihn wirklich toppen kann. Zumal er auch, wir wissen ja, das ist durch Dokumente, die mal in einem Gerichtsverfahren geleakt wurden, dass er bei Renault 25 Millionen Dollar im Jahr verdient hat. Ich weiß aus ganz zuverlässiger Quelle, dass es bei McLaren substanziell weniger ist. Also diese Berichte, der mega überbezahlte Superstar, das muss man ein bisschen relativieren. Und Daniel Ricciardo verdient sicher sehr, sehr gut, aber ich glaube, dass er jetzt in 2 Jahren McLaren weniger verdient als früher in einem Jahr Renault. Aber es läuft nicht gut bei ihm, das ist ganz klar. Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass man bei McLaren so langsam ein bisschen die Druckschrauben zuzieht.
Olli, er hat auch nach dem Rennen im Interview mit der Formel 1 gesagt, dass er natürlich nicht kampflos aufgeben wird und dass er wirklich kämpft. Das ist ja auch ganz offensichtlich. Aber kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass Daniel Ricciardo, wenn es in dieser Saison auch wirklich nicht mehr besser wird, vielleicht auch von sich aus sagt, okay, das waren jetzt schöne Jahre, aber ich hänge jetzt den Helm einfach an den Nagel, weil der Druck vielleicht auch dann doch zu groß wird.
Also ich bin mir relativ sicher, dass Daniel Ricciardo in seinem Alter den Helm mit sicher noch nicht an den Nagel hängt. Die Frage ist, wie lange es für ihn in der Königsklasse weitergeht. Ich finde es tatsächlich ganz, ganz schwierig zu sagen, woran es liegt. Bei Renault, da lag es mit am Auto. Ich habe mir dann beim Wechsel gedacht zu McLaren, okay, das kann tatsächlich ein Gewinn werden, diese Kombination mit Zac Brown und Andreas Seidel. Das läuft alles gut. Habe anfangs auch noch gedacht, die Kombination mit Lando Norris, zwei wirklich lustige Typen. Aber was jetzt genau das Problem ist, warum er mit dem Auto im Vergleich zu Lando Norris so überhaupt nicht klarkommt und er nur diesen einen Erfolg in Monza hatte, ich kann es wirklich nicht verstehen, weil das Daniel Ricciardo ein hochgradig talentierter Fahrer ist. Das hat er bewiesen, zum einen, als er zu Red Bull an die Seite von Sebastian Vettel damals gekommen ist. Das war das erste Hybridjahr. Auch da kann man sagen, ja, Sebastian Vettel ist damit nicht ganz so gut klargekommen, aber trotzdem, er hatte Sebastian Vettel im Griff. Und die Zeit bei Red Bull dann an der Seite von Max Verstappen, gut, jetzt kommt Sergio Perez tatsächlich mal näher ran an Max Verstappen, aber der Einzige, der in den letzten Jahren mal wirklich, zwar nicht auf Augenhöhe, aber zumindest nah dran war an Max Verstappen, war Daniel Ricciardo. Und deshalb kann man ihm sein Monstertalent meines Erachtens ja nicht absprechen. Ich weiß nicht, was momentan sein Problem ist. Ich verstehe es wirklich nicht, weil er, glaube ich, fahrerisch das Zeug dazu hat, dass ihm das Auto so dermaßen oder dass ihm das Auto so wenig liegt, dass er dann nichts gebacken bekommt. Bei ihm dann natürlich auch irgendwann der Druck eine Rolle spielt, weil alle drüber sprechen. Ich bin mir nur sicher, selbst wenn es für ihn in der Formel 1 nicht weitergeht, und da hat er nicht viel Möglichkeiten, wenn es jetzt bei McLaren tatsächlich nicht weitergeht, wo soll er denn hingehen? Also er hat nicht mehr viele Optionen.
Habe ich heute drüber nachgedacht. Er ist perfekt für Aston Martin, weil für Stroll ist er in der aktuellen Form schlagbar. Er hat einen halbwegs klingenden Namen. Ja, das ist ein Kriterium, also hundertprozentig. Das wird immer so belächelt, aber das ist ein Kriterium. Ist ein großer Name. Lawrence Stroll kann sagen, wenn der kleine Stroll Ricciardo schlägt, schaut mal, das ist der Mann, der mit Max Verstappen auf Augenhöhe war. Ich glaube, Aston Martin wäre ein echtes Thema für Ricciardo. Aber Entschuldigung für so
Unterbrechen. Aber die Frage ist, interessiert es tatsächlich Daniel Ricciardo? Weil ja, Aston Martin sehe ich in 4-5 Jahren, wenn das neue Werk alles fährt, fertig ist auf einem Niveau, dann wird es für Daniel Ricciardo interessant. Aber wenn der die aktuellen Leistungen sieht von Aston Martin, tut er sich das an? Oder, und das ist für mich so ein Punkt, der für ihn dann vielleicht interessant werden könnte, zieht es ihn, er ist bei McLaren, zieht es ihn vielleicht in Richtung IndyCar-Serie? Und da sind wir wieder bei dem interessanten Aspekt. Zac Brown, der war am Wochenende nicht in Monaco, sondern der war bei den Indy 500 und da sitzt ein anderer McLaren-Pilot in einem IndyCar-Auto, Pato O'Ward, der hätte das Ding fast gewonnen, ist Zweiter geworden, fährt doch in der IndyCar-Serie, also in der Gesamtwertung, in der Meisterschaft dieses Jahr weit vorne mit. Der hat zwar gerade erst in der IndyCar den Vertrag bis 2025 verlängert, aber das wäre ja im Hause McLaren ganz leicht zu ändern, dass der eine dann in der Formel 1 fährt und der andere stattdessen in der IndyCar.
Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich auch, was einige, glaube ich, ein bisschen, also wenn ich diese Verlängerung einfach ein bisschen weiter denke, hat McLaren mit Pato O'Wards Verlängerung einfach mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hat ihn erstmal sicher. Ich glaube, das ist auch im IndyCar-Zirkus ganz, ganz wichtig, so einen Fahrer bei sich zu haben. Und dann eben auch die Möglichkeit, wenn 2024 halt die Möglichkeit besteht, ihn rüberzuholen, das dann auch recht unkompliziert zu machen. Also ich finde, das war ein sehr, sehr kluger Schachzug von Zac Brown in alle Richtungen. Ob Daniel Ricciardo das wiederum wollen würde, nach Amerika zu gehen. Ja, er hat ein Faible für Amerika, aber ich glaube, nur wenn Arrow SP McLaren zu dem Zeitpunkt wirklich ein dauerhaftes Siegauto ist.
Also hinpassen würde er da bin total. Ich ganz Molly super gut. Ja. Total, ja. Wenn ich so sehe, Helio Castroneves war das doch, glaube ich, der dann bei Dancing with the Stars auch war. Das ist Daniel Ricciardo, der kann da eine zweite Riesenkarriere als so Halb-Entertainer machen da drüben.
Absolut. Absolut.
Damit legt ihr mir natürlich auch schon die perfekte Überleitung, wenn wir jetzt schon bei der IndyCar sind. Ich habe ja versprochen, darüber wollten wir nochmal kurz sprechen. Indy 500 stand eben an mit Pato O'Ward, der eben Zweiter geworden ist, hinter einem anderen Piloten, der Formel-1-Fans durchaus auch ein Name sein sollte. Wollen wir aber im letzten Take drüber sprechen und machen vorher nochmal eine kurze Pause. Aber es ist wirklich ein spannendes Thema und Olli kann uns da auch einige Einblicke noch liefern. Deshalb bleibt dran hier. Bis gleich bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Ja. ein letztes Mal zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und ja, wir legen natürlich den Fokus auf die Formel 1, aber das soll uns nicht davon abhalten, auch mal den Blick nach links und rechts zu werfen auf andere Motorsportserien. Und für Motorsportfans war es ja wirklich ein vollgepacktes Wochenende, kann man sagen. Unter anderem ja auch noch mit dem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, aber auch dem Indy 500 eben in Indianapolis. Und das hat am Ende Marcus Ericsson gewonnen. Und der ist natürlich gleich auch noch ein Thema, ist ja ehemaliger Formel-1-Fahrer. Aber zunächst mal, Olli, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, du durftest dieses Rennen erstmals kommentieren für Sky. Hast das gemeinsam mit Oliver Fender gemacht, der ja unter anderem auch die W-Series und den Porsche Supercup normalerweise kommentiert. Erzähl uns doch erstmal kurz einfach, wie es für dich war, dieses Event überhaupt zu begleiten.
Also es war für mich schon mega cool, als ich Sky intern erfahren habe. Sascha Roos hatte das erste Rennen in dieser Saison in St. Petersburg gemacht und dann wurde ich gefragt, weil es das Monaco-Wochenende ist und es wird für Sascha zu viel, ob ich denn Interesse daran hätte, dieses Rennen zu machen. Und da wurde mir direkt gesagt von der Redaktionsleitung, wir überlegen das mit zwei Kommentatoren zu machen, weil es doch relativ lang ist mit dem gesamten Vorlauf. Und ich habe mich dann riesig drauf gefreut. Und das einzig Blöde war dann tatsächlich, dass es in der Formel 1 so extreme Verschiebungen gab. Wir sind um 17 Uhr auf Sendung gegangen und ich wusste, okay, wenn das Rennen um 15 Uhr gestartet wird, Monaco kann zwar ein bisschen länger dauern, aber innerhalb von 2 Stunden sollten die das ja hinkriegen. Naja, dann war es tatsächlich so, dass als wir um 17 Uhr auf Sendung gegangen sind, war die Formel 1 noch am Fahren. Man musste das dann nebenher irgendwie noch schauen. Aber das ist wirklich verrückt. Also diese Indianapolis, dieser Indianapolis Motor Speedway, diese Fans, die da sind. Oliver Fendel hat auch immer wieder gesagt, schau dir das an, da sind Bühnen aufgebaut, das erinnert an Spring Break. Also die Leute dort sind komplett verrückt nach Motorsport. Auch wie das Ganze inszeniert wird, die Startaufstellung, die wird im Endeffekt, da gibt es eine Bühne und dann wird jede einzelne Startreihe, die sind ja zu dritt in einer Startreihe, kommen die Fahrer jeder Startreihe, werden aufgerufen, den Fans präsentiert und diese Show, das ist wirklich unglaublich und ich habe das als Kind, als Jugendlicher immer verfolgt. Ich fand das immer faszinierend. Auch da gab es ja in der Vergangenheit immer schon wieder Formel-1-Fahrer, die dann entweder danach in der IndyCar-Serie unterwegs waren und das Indy 500 gewonnen haben oder andersrum Namen wie Jacques Villeneuve, Montoya, Fittipaldi und Konsorten. Und deshalb habe ich mich da wahnsinnig drauf gefreut und es ist genau so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war für mich sowas Besonderes. Klar, man ist hier in Europa so auf die Formel 1 und die Nachwuchsserien konzentriert, aber ich verfolge das Ganze seit Jahren und jetzt tatsächlich das erste Mal die Indy 500 kommentieren zu dürfen, war mir eine Riesenehre. Ich bin Sky wahnsinnig dankbar dafür, dass ich es machen durfte. Ja, und ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken, aber wenn wir Richtung Ergebnis gehen, ich habe irgendwo in den sozialen Netzwerken gelesen, wenn wir 5 Jahre zurückgehen und irgendjemand hätte uns gesagt, an einem Wochenende gewinnt Sergio Perez den Monaco Grand Prix und gleichzeitig Marcus Ericsson die Indy 500, wer hätte uns für voll genommen? Und das stimmt.
Ja, absolut. Das ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Können wir gleich mal drauf eingehen auf Marcus Ericsson, weil ja, du hast gesagt, das ist ja einer der vielen, der eben auch aus dem europäischen Formelsport kommt. Für diejenigen vielleicht auch, die jetzt ja die Indycar-Serie nicht so regelmäßig verfolgen. Man kann ja festhalten, dass Marcus Ericsson in der Formel 1 jetzt kein absoluter Überflieger war, als er für Caterham und für Sauber gefahren ist. War er denn jetzt im Vorlauf des Indy 500 ein Kandidat, dem man Siegchancen ausgerechnet hat im Vorhinein? Oder war das jetzt, das klingt ja bei dir schon eher so, als wäre das doch eine große Überraschung gewesen dann?
Nee, es war jetzt tatsächlich keine riesengroße Überraschung. Er gehörte auf jeden Fall mal zum erweiterten Favoritenkreis. Also mit dieser Überraschung, das war bezogen auf vor 5 Jahren. Wer hätte das gedacht? Okay. Damals hat er sich ja noch gar nicht mit dem Thema Indy 500 oder IndyCar-Serie beschäftigt. Er ist es in den letzten Jahren ja mehrfach schon mitgefahren und dann beim Qualifying ist er auf Position 5 gefahren. Und dieses Qualifying, auch das hat es in der Formel 1 früher mal gegeben. Da sind nicht alle gleichzeitig auf der Strecke, sondern jeder hat im Endeffekt die Rennstrecke für sich alleine. Es werden dann 4 Runden in Folge gefahren. Es wird die Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen. Und wenn man da von 33 Fahrern auf Position 5 fährt und damit in der zweiten Startreihe steht, es sind immer 3, wie gesagt, in einer Startreihe, damit ist man mit Position 5 in der zweiten Startreihe, dann muss man jemanden da auf jeden Fall auch in den erweiterten Favoritenkreis mit aufnehmen. Und deshalb war es keine riesengroße Überraschung. Aber natürlich, Scott Dixon, der war der schnellste im Qualifying. Der hat das Ganze 2008 auch schon mal gewonnen. und lag auch letztes Jahr aussichtsreich in Position, hat dann durch eine blöde Pace-Car-Phase, also Pace-Car ist das gleiche wie Safety-Car, heißt in den USA nur anders, konnte er nicht an die Box fahren, da ist ihm der Sprit ausgegangen und so ist er um den Sieg gebracht worden. Diesmal war es ganz blöd, er lag bis, ich glaube, Runde bis 49 Runden vor Schluss lag er noch, hätte er Chancen auf den Sieg gehabt und dann wollte er sich ein paar Zehntel auf dem Weg in die Box sparen, hat zu spät gebremst und war zu schnell, musste eine Drive-Thru-Penalty absitzen, war damit aus dem Rennen. Deshalb, für mich Favoriten waren andere, aber Marcus Ericsson, es ist jetzt keine Riesenüberraschung, dass er das Ding gewonnen hat.
Trotzdem muss ich ja sagen, die letzten Runden waren ja sehr, sehr spannend. Die liefen leider parallel zum Analyse-Livestream von Kevin und Christian. Sorry an euch beide, da musste ich leider auch mal kurz auf Stopp drücken, aber ich habe es mir natürlich danach dann noch on demand sozusagen angeschaut.
Brav. Sehr brav.
Ja, so gehört sich das. Wir haben ja jetzt, also das ist ja, IndyCar oder IndyCar Funweb wird ja auf den Ovalen gefahren. Das kennt man ja jetzt aus dem Formelsport logischerweise jetzt hier in Europa zumindest nicht. Und ich meine, irgendwie ein Zitat gelesen zu haben, dass Ericsson auch meinte, als er am Anfang rüberkam nach Amerika, da konnte er mit den Ovalen eigentlich gar nichts anfangen. Und jetzt, hat er seine Meinung wahrscheinlich geändert. Olli, vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz mitnehmen. Was macht denn diese Ovale eigentlich so spannend im Vergleich zu so einem normalen, in Anführungszeichen, Kurs?
Was es halt wahnsinnig spannend macht, man hat teilweise in einer Runde hat man zwei oder drei Führungswechsel. Es bilden sich immer so Gruppen, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie beim Rennradfahren. Da geht es vor allem ums Windschattenfahren. Da teilt man sich dann nicht die Kraft ein. A, man ist schneller, aber B, man hat ein bisschen weniger Spritverbrauch. Und man hat im Endeffekt nonstop Überholmanöver. Und man hat nie so das Gefühl, ah, okay, der liegt jetzt auf der Position, der ist jetzt so weit weg, Platz 1 oder 2, die sind irgendwie safe. Also da kann immer etwas passieren, zumal was noch dazu kommt, wenn dort ein Auto verunfallt, da geht die Sicherheit vor, dann gibt es immer sofort die Pace-Car-Phasen, da werden dann sowieso wieder alle zusammengeschoben. Und also sowas wie Virtual Safety Car oder Sektoren in Gelb, das gibt es da nicht. Wenn es kracht, dann gibt es immer sofort das Pace-Car. Und dadurch hat man im Endeffekt bis zum letzten Meter immer Spannung. Da geht es halt vor allem um Taktik. Und dadurch, klar, viele sagen, es ist ja langweilig. Man fährt die ganze Zeit nur im Kreis, man muss nicht viel machen. A, es ist diese Windschattentaktik. Wie macht man das mit den Boxenstopps? Und man fährt halt permanent am Limit. Die sind nonstop bei 350, 355 km/h unterwegs. Und die haben mehr oder weniger keine Heckflügel. Das Heck ist wahnsinnig instabil. Und das über 800 Kilometer, über 200 Runden immer so am Limit zu halten, ist eine echte Herausforderung. Ist ja auch bei einigen schiefgegangen. Wer ja auch mit dabei war, zum Beispiel Romain Grosjean, war für ihn das erste Indy 500-Rennen. Der ist in Amerika ein Riesenstar, hat auch mit Drive to Survive zu tun. Die Amerikaner feiern ihn dafür, dass er der Man on Fire ist. Auch im Vorlauf wurde immer wieder sein Unfall gezeigt und die Amerikaner lieben ihn. Er hat letztes Jahr, ist er schon in der IndyCar-Serie gefahren, hat aber gesagt, okay, Oval lasse ich weg, weil es natürlich gefährlich ist. Da passieren immer wieder schwerwiegende Unfälle. Die Geschwindigkeiten, wenn was passiert, sind sehr, sehr hoch. Und er hat gesagt, ich habe Familie, das mache ich nicht, hat sich dann aber doch dazu hinreißen lassen. Leider war es für ihn früher beendet, als er gewollt hätte. Aber Romain Grosjean ist tatsächlich da drüben ein Riesenstar.
Ja, Kevin, da würde ich dich an der Stelle vielleicht auch nochmal ins Boot holen. Romain Grosjean wurde jetzt von Olli schon angesprochen. Es sind ja aber auch mehrere bekannte Namen, wenn man hier ein bisschen die anderen Serien verfolgt. Callum Eilert zum Beispiel war ja auch Vizemeister hinter Mick Schumacher 2020 in der Formel 2. Auch ausgeschieden, leider ebenfalls bei seiner Indy 500-Premiere. Christian Lundgaard war dabei, der auch bis letztes Jahr noch Formel 2 gefahren ist. Aber auch ehemalige Formel 1-Fahrer wie Takuma Sato oder auch Juan Pablo Montoya, der, glaube ich, übrigens von Platz 30 auf Platz 11 gefahren ist. Also ganz ordentlich. Vielleicht habe ich jetzt auch noch ein paar übersehen. Aber meine Frage ist eigentlich, was glaubst du, was macht die IndyCar für Fahrer so attraktiv noch, die halt entweder aus der Formel 1 kommen oder es da aus verschiedenen Gründen gar nicht hingeschafft haben?
Naja, ich glaube mal, es ist immer noch Open Wheel Racing. Also es ist der Formel Leidenschaft nicht so weit weg, wenn man jetzt Formel 1 gefahren ist und IndyCar. Natürlich sind die Autos noch unterschiedlich, aber das Gefühl ist einfach da. Ich glaube, dass die IndyCar mit der sympathischen Art, wie sie promotet, extrem gut ankommt bei den Fahrern. Es ist unprätentiös, es ist ein bisschen roher, es ist nicht so auf abgetrennt und schickimicki gemacht wie die Formel 1. Ich glaube, dass es deswegen auch viel, viel entspannter ist, da auch durchs Paddock zu laufen für die Fahrer, als es in der Formel 1 war. Weil da ist man ja wirklich wie in so einem Tunnel. Selbst bei Testfahrten habe ich das bemerkt, dass die Fahrer eigentlich jetzt nicht zwingend unbedingt mit jedem Foto machen wollten und von jedem angesprochen werden wollten. Während ich halt glaube, dass das in Amerika mit der ganzen Art und Weise, wie man so einen Sport oder wie man so eine Sportveranstaltung an einem Sonntag mit der Familie auch zelebriert, mit Tailgate-Party und Grillen hier und Bierchen da und alles ist ein bisschen entspannter und lockerer, dass man das auch bei den Fahrern schätzt. Weil einerseits hat man viele gute Rennfahrer in der Serie in anspruchsvollen Autos. Man bleibt so gesehen im Trim. Man kann ja auch dann theoretisch, wenn man die Chance bekommt, auch zurückwechseln zur Formel 1. Und gerade so diese modernen jungen Fahrer, ich glaube, die können den Switch halt eher machen als damals ein Sebastian Bourdais, der in der Formel 1 leider, wie ich finde, krachend gescheitert ist. Auch Alex Zanardi hat es sicherlich nicht so weit gebracht, wie er das vielleicht selber gehofft hatte. Auch Juan Pablo Montoya ist zwar gut in der Formel 1 gewesen, aber eventuell dann doch an der einen oder anderen Stelle hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aber heute ist das was anderes. Und ich finde einfach, es ist super schön zu sehen, wie auch Fahrer wie Romain Grosjean in der Indycar-Serie nochmal aufblühen und diese Wertschätzung bekommen, schon Heroes sind und wie Olli das auch richtig sagt, der ist ja bei allen beliebt. Der ist bei den Fahrern beliebt, der ist bei den Fans beliebt, der ist bei den Medien dort beliebt. Der kann natürlich auch eine geile Geschichte erzählen, ne? Und darauf stehen die Amis natürlich auch. Der ist aus dem Feuer gestiegen und fährt jetzt da Indycar Indy 500, obwohl er von seiner Frau eigentlich mal das Verbot bekommen hat, das zu machen. Und die waren trotzdem alle da, haben sich dann ihren Bus gesetzt und fahren da durch Amerika und ich glaube, dass da einfach eine ganz gute Mischung zusammenkommt. Ich kenne jetzt das Geld nicht, was da bezahlt wird. Das wird aber nicht super wenig sein, weil auch da Sportrechte-Markt, wir haben es ja schon mal besprochen, auch die IndyCar ist ein sehr lukratives Sportrecht in den USA. Es ist eine beliebte Sportserie und ja, ich glaube, da kommt dann vieles zusammen, was sowohl für junge als auch für ältere Fahrer interessant ist. Und ich habe natürlich auf motorsporttotal.coms YouTube-Kanal den Watch-Along-Stream von Pete Fink und Stefan Ehlen geguckt auch. Und da hat Pete Fink was Richtiges gesagt, auf eine Frage von unserem Scuferia, glaube ich, war das, der einer unserer Stammzuschauer auf dem Formel 1, der YouTube-Kanal auch ist und Kanalmitglied ist. Warum es denn so ist, dass in der IndyCar die Fahrer so alt sind im Vergleich zur Formel 1, wo halt mit 40 dann meistens Schluss ist. Und das ist halt auch noch so ein Faktor, ne? Du kannst halt wirklich sehr lange IndyCar fahren und du kannst auch gut IndyCar fahren und erfolgreich IndyCar fahren und nach vielen Jahren nochmal Indy 500 gewinnen oder wie Helio Castroneves einfach sehr oft das Ganze auch gewinnen, auch im höheren Alter. Und das macht den Reiz, glaube ich, aus, dass einfach ein generationenübergreifender Aspekt da drin ist, der in dieses Amerikanische sehr gut reinpasst und deswegen für junge und alte Ex-Formel-1-Fahrer, die es vielleicht nicht geschafft haben, die es vielleicht noch auch schaffen wollen, vielleicht möchte auch so ein Callum Eilert immer noch zurück in die Formel 1, wenn ihm die Chance gegeben wird, oder aber er fühlt sich so wohl, dass er da bleibt. Also finde ich, ist einfach eine tolle Serie und ich schaue die halt unglaublich gerne. Also ist auch wirklich bei Sky mittlerweile so Pflichtprogramm für mich, wenn IndyCar läuft, dann schaue ich da gerne mal rein. Ist jetzt nicht so, dass ich das so intensiv verfolge, auch an einem Rennen nicht, wie ich es bei der Formel 1 mache, muss ich ehrlich sein, aber es ist so wirklich guter, interessanter Berieselungsmotorsport, der auch sehr viel Anspruch hat.
Abschlussfrage an dich, Olli. Es gibt zwei Fahrer, die eben schon gerne den Schritt von Amerika in die Formel 1 machen würden, aktuell, oder zwei, die sich da ein bisschen mehr heraustun. Petter O'Ward haben wir eben schon angesprochen. Der andere ist aktuell Colton Herta, der am Sonntag übrigens auch ausgeschieden ist mit technischem Defekt. Gibt es einen von beiden, den du rein fahrerisch eher in der Formel 1 sehen wollen würdest?
Also wenn man die aktuelle Saison sieht, fahrerisch muss man ganz klar sagen, ist Petter O'Ward da besser aufgestellt. Und das Gute für ihn, er hat mit der Arrow McLaren SP-Verbindung, hat er natürlich auch eine Verbindung zu einem Formel-1-Team. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich finde ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Formel 1, die ja sehr amerikanisiert ist mittlerweile. Liberty Media, amerikanischer Besitzer. Es gibt mit Haas ein amerikanisches Team. 2023 werden wir 3 Rennen mit Miami, mit Austin und Las Vegas haben. Aber was noch fehlt, das ist der amerikanische Hero. Und das brauchen die Amerikaner. Und danach werden sie auf jeden Fall suchen. Und da ist natürlich Colton Herta mit seiner Nationalität mit Sicherheit ganz, ganz interessant. Aber wenn wir es mal nur auf das fahrerische runterbrechen, sehe ich Petter O'Ward gerade eher qualifiziert für die Formel 1 als Colton Herta.
Ja, Colton Herta ist übrigens aber auch seit einigen Monaten ja Teil des McLaren-Testprogramms. Zach Brown ja auch relativ eng verbunden mit den Andrettis. Für Andretti fährt Colton Herta ja. Aber wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten, natürlich. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir den Laden für heute zumindest aber mal zu. Und damit vielen lieben Dank zuerst an dich, Olli, echt für diese Einblicke, sowohl zum Monaco, aber auch zum Indy 500 nochmal am Schluss. Ja, war wirklich sehr spannend nochmal und freut mich wirklich sehr, dass du die Zeit gefunden hast heute und du bist natürlich immer herzlich willkommen hier.
Sehr gerne, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, wer noch mehr übrigens über Ollis Werdegang erfahren möchte, der kann auch noch mal in eine Folge aus dem Juni, war das glaube ich 2021, reinhören. Da war Olli nämlich auch schon zu Gast. Ich glaube, das war die Saisonvorschau der Formel 2 und er hat da auch ein bisschen berichtet, wie denn so der Weg zum Motorsport war etc. Also ja, wen das interessiert, da auch gerne noch mal reinhören. Und,
da muss ich auch mal ins Archiv gehen, glaube ich. Das war mir gar nicht bewusst.
Ich verlinke das.
Nee, da warst du auch nicht bei. Wahrscheinlich liegt es daran.
Ich verlinke das aber auch in den Shownotes. Dann müsst ihr gar nicht so lange suchen.
Das ist schön.
Was ein Service, ne? Genau. Und noch mehr Service-Hinweise, wer noch mehr von Olli und seiner Arbeit auch sehen möchte, kann natürlich auch gerne auf Instagram vorbeischauen unter Olivier Svartjes, einfach klein und zusammengeschrieben. Und wie immer könnt ihr natürlich auch Kevin, Christian und mir gerne folgen. Aber Achtung, bei Christian hat sich da ein bisschen was geändert auf Twitter. Heißt da jetzt Nimmervoll F1. Genau, bei Facebook dürfte aber alles gleich geblieben sein. Formel 1 Inside mit Christian Nimmervoll ist das nach wie vor. Und Kevin und mich findet ihr auf Twitter unter @Kevin_Scheuren und @Sophie Affelt. Genau, das dazu. Und bevor ich das vergesse, natürlich Christian, auch dir vielen Dank für die Analyse heute.
Vielen Dank auf meiner Seite für den Hinweis auf das neue Twitter-Handle.
Ja, sehr gerne. Vielleicht hilft es ja nochmal. Ein paar dazu.
Und alle Sky-Abos holen, ja, wenn ihr Olli Zwartis hören wollt.
Ja, das ist auch
sehr guter Hinweis nochmal
zur IndyCar. Also wer jetzt nochmal Bock bekommen hat, da auch nochmal reinzuschauen. Genau, alle Rennen sind live auf Sky. Ich glaube, das Qualifying gibt es auch ab und zu, sonst aber auch im Stream. Also könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Bringt schon eigentlich Spaß, würde ich mal behaupten. Also ich finde es echt ganz cool. Und Kevin, dir natürlich auch noch vielen Dank.
Danke dir, Sophie, danke. Danke, Olli, danke, Christian, danke euch, danke. Danke, 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 danke.
So, jetzt ist erstmal eine Woche Rennpause und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr die Zeit nutzt und uns eine Bewertung da lasst bei Spotify oder Apple Podcasts. Also wenn ihr da 2 Minuten habt, dann gebt uns doch gerne auf diesem Weg Feedback und ja, wir hören uns dann am kommenden Mittwoch wieder, dann mit der großen Vorschau zum großen Preis von Aserbaidschan. Bis dahin, macht's gut und keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.